Weißt du, was mich richtig nervt?
Dass du jetzt Lindenstraße gucken musst, oder?
Das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist, ich habe ja ein Leben, was einfach sich wahnsinnig andauernd ändert.
Dein Leben, so schnell.
Nee, aber jetzt wirklich mal. Vor 2 Jahren habe ich ja noch was ganz anderes gemacht als jetzt. Und trotzdem muss ich aber immer diese 2 Jahresverträge im Handy abschließen.
Ja, hör auf.
24 Monate ist viel zu lang.
Ich weiß niemals, was in 2 Jahren bei mir sein wird.
Und ich verpeile auch immer den Moment, wo ich die kündigen kann.
Ja. Welcome to my life. So geht's mir natürlich auch die ganze Zeit. Aber uns kann jetzt Gott sei Dank geholfen werden, Maria. Denn unsere Freunde bei Vodafone haben einen neuen Tarif ins Leben gerufen, nämlich den Kolja Digital-Tarif. So heißt der, Kolja Digital. Kann man nur online abschließen. Und bei diesem Tarif gibt es 2 absolut wesentliche Key-Features, die den für uns beide sehr attraktiv machen.
Ich bin jetzt sehr aufgeregt. Ja,
also pass auf, einmal ein 20 im Monat, 20 Euro und dafür 10 Gigabyte Datenvolumen.
Weißt du, was ich daran auch gut finde?
Was denn?
Dass es nicht 19,99 sind, sondern dass man hier sehr ehrlich mit uns umgeht.
Absolut, und nicht mit unseren Gefühlen spielt.
Ja, und dass ich also nicht überlegen muss, was ich mit dem 1 Cent mache.
Total. Ein 20 und dafür ein 10er, ein 10 Gigabyte Datenvolumen. Und das andere ist, monatlich kündbar.
Wirklich?
Ja.
Hammer.
Man kann es online so einstellen, dass es auch regelmäßig von selbst abgebucht wird und so. Man kann natürlich auch weiterhin irgendwie sich Guthaben kaufen und zahlen, aber man kann es eben auch abbuchen lassen, aber man kann es auch jeden Monat kündigen. Also keine 2 Jahre, keine 3 Jahre, nicht 1 Jahr Mindestlaufzeit, bla bla bla, sondern
ein Monat, 10 Gigabyte, 20.
Genau.
Hammer.
So, und das ist der neue Vodafone-Tarif, Kolja Digital. Es gibt auch, man kann auf vodafone.de gehen und den suchen, aber man kann auch direkt hinkommen und wir können euch jetzt nämlich sagen, wie.
Ich lese euch das mal vor.
Ja.
www.vodafone.de/freikarten/kolja-digital.
Genau, und weil es das jetzt irgendwie zu lang war und keiner von euch mitgeschrieben hat, wir packen das noch in die Shownotes, dann könnt ihr direkt draufklicken. Vielen Dank an dieser Stelle an Vodafone für die Unterstützung.
Dankeschön.
Dieses wunderschönen Podcasts, der heute auch wieder ganz besonders tolle Sachen für euch im Petto hat, denn die heutige Folge WMAV ist wieder eine aus dem beliebten WMAV-Subuniversum. Meine Freundin hasst die Lindenstraße. Wir haben Spaß. Maria guckt leidend. Und jetzt geht's los.
Ciao.
Ciao.
Wiedersehen macht Freude.
WMAV?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
WMAV?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Hallo, liebe WMAV-Zuhörerinnen. Erstmal an dieser Stelle ganz wichtig. Fettes Sorry für letzte Woche, denn da sind wir einfach kommentarlos nicht erschienen. Kommentarlos gab es einfach kein WMAV. Ich hab gelesen, die Zeitungen waren voll von Berichten von Menschen, die orientierungslos durch die Straßen geirrt sind, die nicht wussten, wo sie hin sollen, wo sie hingehören, was sie mit der Zeit anfangen sollen. Es gab Leute, die haben sich irgendwie brennende Kerzen ins Ohr gesteckt, um wenigstens irgendwas im Ohr zu haben, wenn schon keine aktuelle Folge WMAV. Das tut uns leid. Wir haben das mitbekommen, aber wir haben gedacht, wir sagen es euch nicht und haben gedacht, vielleicht fällt es ja keinem auf. Aber 2, 3 schlaue Leute, mir ist trotzdem aufgefallen. Es ist einfach auch, man muss ja auch sagen, ich bin einfach nicht besonders gut im Organisieren und ich habe das irgendwie nicht gebacken gekriegt da und adäquat, weil wir waren nämlich im Urlaub. Und da eine Folge herausfinden. Muss aber auch sagen, dass wir extrem schlechtes WLAN im Hotel hatten. Das kam auch noch dazu. Das war so langsam, so wie in alten AOL-Zeiten, wenn sich so ein Bild Zeile für Zeile aufbaut. Das kam dann auch noch dazu. Das hat jetzt nicht unbedingt dafür gesorgt, dass quasi die Hoffnung oder der Glaube, eine Folge überhaupt hochladen zu können, noch groß bestünde. Sei es, wie es ist, wir haben keine Folge abgeliefert. Das ist einzig und allein meine Schuld. Und dafür entschuldige ich mich hier in aller Form. Aber gelobe Besserung, denn wir...
Stimmt nicht. Das ist nicht nur deine Schuld.
Doch. Das war ja meine Verantwortung. Du warst ja gar nicht da.
Wir haben im Urlaub kurz gesprochen und ich war einfach so.
Ja, aber du bist komplett raus. Ich hätte mich da schon um was kümmern können. Das geht ganz auf meine Kappe, aber es macht ja auch nichts. Ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja jetzt hier ein bisschen Zug reingebracht. Ich weiß nicht, manche von euch haben es vielleicht schon gesehen, dass ich jetzt auch anfange, aktiv auf Social Networks Gäste zu akquirieren. Wir werden auch wieder mehr Gäste haben. Wir müssen wieder mehr Gäste. Hier muss wieder ein bisschen mehr Schwung in die Kiste. Und all das ist gerade in der Mache. Deswegen, liebe Leute, grämt euch nicht. Es geht heiter weiter. Und heute mit einer Knallerfolge, die in der Produktion, im Produktionsaufwand leicht zu bewerkstelligen ist. In der psychischen Belastungssituation, aber zumindest für eine Hälfte dieses Podcasts extrem schwer zu wuppen ist.
Was ich hier für euch mache, ich werde jetzt ein Therapie-Patreon aufmachen, wo ihr mir alle reinzahlt.
Ein Therapatreon.
Ein Therapatreon, wo ihr mir alle reinzahlt, damit ich mich in wöchentliche Betreuung geben kann. Weil was ich hier heute erlebt habe.
Also. Die Stimme, die ihr gerade schon kurz hören durftet. Ich möchte sagen, vielleicht als einen kleinen,
ich hab einen richtigen Kloß im
als
Hals.
Einen kleinen Anreißer,
ein
Stimmteaser, den ihr hier gerade wahrnehmen durftet, den ihr hier gerade hören durftet, mit dem ihr gerade eure Ohren verwöhnen und umschmeicheln durftet. Der ist natürlich nicht von mir. Ich bin kein guter Stimmenimitator. Ich kann versuchen, in verschiedenen Tonlagen zu sprechen. Ich kann auch so sprechen, aber es hört sich bei weitem nicht so schön an, wie das, was ihr gerade gehört habt. Denn diese Stimme gehört der Frau, die mich im Grunde genommen erfunden hat. Eigentlich habe ich gar nicht mehr existiert. Ich war wie so ein Streifen Seetang, der an so einem Stück Plastik, an so einem alten Plastikhenkel von so einem ganz alten Koffer sich verfangen hat, der aber im Meer natürlich nicht abgebaut wird, weil wir wissen, dass Plastik einfach sich nicht abbaut in den Weltmeeren in den nächsten 100.000 Jahren. Deswegen war auch dieser Kofferhenkel aus den 50er Jahren noch im Meer, in dem sich dieser Seetang verfangen hat und dann an den Strand gespült wurde und da im Sonnenlicht der Karibik austrocknete. So war ich, bevor diese Frau in mein Leben trat. Und jetzt bin ich das Meer, jetzt bin ich das Leben, jetzt bin ich alles und nichts. Und das nur dank ihr. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
Hallo Maria, schön, dass du da bist. Hast du ja auch schon angekündigt, dass du da hast dich ja schon ein bisschen reingesneakt.
Würde gern geschehen, wäre es halt gelogen.
Heute wieder eine neue Episode aus der bei allen außer Maria selbst höchst beliebten FEMA-Freie. Meine Freundin hasst die Lindenstraße, denn meine Freundin ist Maria Lorenz und sie hasst bislang ein bisschen die Lindenstraße.
Es ist ja so, wenn man seine große Liebe kennenlernt, so wie ich dich, mein kleiner Seetang. Dann ist es ja, wenn diese Liebe zusammenkommt und wenn man sich da öffnet und sich entscheidet, ich gehe all in, so wie wir es getan haben.
Sich verletzlich machen.
Ja.
Den Schutzpanzer ablegen.
Absolut.
So aufklappen, wie so ein Brustpanzer.
So zwei
so
ineinander
wie so eine
verkeilte,
Weste.
Offene Muscheln. Dann ist es ja so, dass man, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jeden Tag ein Stück verliebter in dich.
Ah, ich auch.
Das
geht mir
ist
auch
so.
Ja, geht mir auch so.
Ich denke immer nicht, dass es geht, aber es ist dann immer so. Aber ich hasse die Lindenstraße jedes Mal so viel mehr als das letzte Mal.
Aber wie geht das mit deiner Liebe zu mir einher?
Ich will nur ein paar Bilder hier öffnen für uns alle. Für mich ist das Bild Hass. Hashtag Therapatreon.
Hashtag.
Hashtag Therapatreon.
Man muss ja sagen, dass es gibt ja in dieser regelmäßigen Therapie, die wir hier abhalten, in der ich dir einfach versuche, auch Qualitätsfernsehen näher zu bringen, gibt es ja immer
Ihr
wieder.
Ihr müsstet mal sehen, was der sonst so mit mir gucken will.
Gibt es ja immer wieder. Keime der Hoffnung, möchte ich sagen. Es gibt immer wieder Folgen, in denen du so langsam aber sicher, weil du dich jetzt so an die Charaktere gewöhnt hast, auch so ein bisschen, sagen wir mal, ich will nicht sagen emotional, das ist ja vielleicht wirklich zu viel behauptet, aber zumindest so am Rande deiner Gefühlswelt ein bisschen mitgehst, ein bisschen mitfieberst. Und dann gibt es immer wieder Folgen, die das alles wieder kaputt machen. Dann muss ich das wieder mühsam von vorne aufbauen. Ich finde aber, wir haben heute zwei Folgen gesehen. Ich finde, wir haben heute zwei sehr brillante Folgen. Wir haben heute zwei Folgen gesehen, die, möchte ich sagen, sehr sehr gut demonstrieren, was die Lindenstraße ausmacht.
Da stimme ich dir übrigens zu.
Ich habe übrigens heute erfahren, hat irgendwer hat uns das geschrieben, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber wir machen das einfach, dass es alle Lindenstraße-Folgen wohl auf Dailymotion zu sehen gibt. Dailymotion ist ja so das französische YouTube oder ein französischer Video-Provider, nee, Video-Streaming-Host, keine Ahnung, wie nennt sich das, Video-Host, whatever, sowas, das französische YouTube. Und da hat wohl jemand mal alle Lindenstraße-Folge hochgeladen und weil halt in Frankreich niemanden interessiert, wie deutsches Fernsehrecht ist, kann man die da wohl alle gucken. Also. So,
mal falls, gucken, wie lange noch. An eurer Stelle jetzt beeilen.
Aber falls jemand jetzt hier irgendwie das hört und sagt, ich will auch die Folge gucken, das gibt's ja immer wieder ein paar Leute. Ich möchte sagen, dass es sich bei den zwei Folgen, über die wir heute sprechen, lohnt. Das sind zwei sehr sehenswerte Lindenstraße-Folgen. Und ich würde sagen, bevor wir hier weiter mit diesem ganzen Geplänkel und diesen ganzen Vorreden, die ja alle doch nur auf das unvermeidliche Ziel hinauslaufen.
Ich musste mir gerade ein Kinder Bueno in ein Cheesecake-Eis bröseln, um das hier mit euch durchzustehen. Obwohl Nils und ich am Sonntag beschlossen haben, vor 2 Tagen keine Süßigkeiten mehr zu essen für eine Weile. Lindenstraße bringt mich um. Thera Patreon. Hasstag.
Ich bin tatsächlich heute bei den Folgen, die wir heute geguckt haben, habe ich wirklich wieder gedacht, wie traurig ich bin, dass diese Serie abgesetzt werden soll. Also ich habe ja lustigerweise...
Vielleicht auch dank deinen Aufrufen, das sich umsonst im französischen Netz anzugucken. Aber liebe Grüße nochmal.
Ich glaube ja immer noch, es gibt doch dieses Klischee des Zeitungsjournalisten, der eine Geschichte schreibt und plötzlich eine Riesenwendung erfährt, die er aber nicht in dem Artikel berücksichtigt hat, der jetzt erscheinen soll. Und der rennt dann in das Zeitungsinsdruckwerk und ruft, stop the press, haltet die Druckmaschinen an. Und da habe ich immer noch die Hoffnung, dass das mit der Lindenstraße passiert, dass ein Programmdirektor oder halt zumindest einmal ein schlauer Mensch in der ARD durch die Flure rennt am letzten Tag und sagt, stopp den Abschaltknopf, lass diese Serie weiterlaufen für die nächsten 30 Jahre mindestens. Das ist immer noch meine Hoffnung.
Und was glaubst du auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel du jetzt dafür getan hast, indem du allen Leuten gesagt hast, sie können sich umsonst im Internet angucken?
Naja, auf der ARD-Seite ist es ja auch nicht, kostet es ja auch nichts. Also das Ding ist, ich weiß nicht, ob alle Folgen ich weiß, dass auf der Lindenstraße-Seite extrem viele Folgen sind. Ich weiß nicht, ob da alle drauf sind. Dailymotion wäre ja quasi nur der Umweg, wenn man sie sonst online nicht findet. Man kann sich natürlich auch die DVDs bestellen.
Ich wollte gerade sagen,
Alternative
wäre kaufen.
Da verdient doch die ARD nichts dran an den DVDs. Die sind doch längst durch, die Rechte.
Liebe Grüße an ARD und 2, 3 Anwälte, Urheberrechtsanwälte haben da gerade ein ganz böses Kratzen im Gaumen.
Du, ich habe es ja nicht da hochgeladen, also ich glaube, also keine Ahnung, sei es wie es ist. Mir wurde das ja geschrieben, uns wurde das an unseren Account geschrieben, dass wir da mal darauf hinweisen können. Also haben wir jetzt hiermit getan.
Ich mache doch auch nur Spaß.
Haben wir jetzt hiermit getan.
Ich mache doch nur Spaß.
Ich möchte aber.
Das ist auch wirklich nicht unser Problem, wir haben es weder hochgeladen. Also und ich muss auch, ich sag's auch ganz offen, Leute, ja, ich spreche mich aktiv dagegen aus, dafür Geld auszugeben. Also ich habe schon mehrere Briefe vorformuliert an die GZ.
Ja, die es
weil
auch
das
nicht
ist
mehr
von
gibt,
meinen
die's,
Steuergeldern
die's nicht mehr
bezahlt.
Gibt.
Es gibt die GZ nicht mehr?
Schon lange nicht mehr, seit 10 Jahren oder so nicht mehr.
Okay, dann heißen die jetzt anders.
Es gibt einfach die GZ so als Behörde nicht mehr.
Aber ich zahle ja Rundfunkgebühren.
Ja. Aber das
an
ist
wen
ja,
zahle ich sie denn jetzt?
Das ist
an
ja,
dich? An die Lindenstraße direkt?
Nee, das ist ja was, das heißt ja jetzt irgendwie Rundfunkabgabe oder so heißt das ja jetzt.
Rundfunkgebühren.
Oder, nee, das heißt nicht mehr Rundfunkgebühren. Eben nicht, weil es gibt ja keine Gebühren, Einzugszentrale mehr.
Okay, aber irgendwas wird mir abgebucht alle 3 Monate.
Ja.
Ich zahle das auch für dich mit, Nils.
Aber das ist die Lindenstraße, du zahlst ja einen Tatort, damit deine Eltern einen Tatort gucken können.
Oh, hör bloß auf. Das ist eh eine Frechheit, diese. Ich musste letztens mal wieder einen halben Tatort gucken, Leute. Ist nicht gut. Ist nicht gut.
Wie gut ist aber hingegen die Lindenstraße?
Lass uns bitte anfangen.
Ja.
Bande fürs Leben ist die erste Folge.
Was ich aber noch sagen, ich wollte noch eine Sache sagen. Klar, ich wollte noch ganz kurz diesen Gedanken zu Ende führen. Da wird das Mikro weggeschoben. Ich wollte noch diesen Gedanken zu Ende führen, dass ich ja hoffe, dass am letzten Tag noch jemand sagt, ach komm, das war Spaß. Die Gebühren haben ja eine wirklich dicke übrig. Dann gibt's halt, keine Ahnung, einen Tatort weniger, aber dafür ist wieder 10 Jahre Lindstraß-Produktion gesichert. Und deswegen, da glaube ich noch dran, aber sollte das nicht passieren, wirklich dem ganz schlimmen gesetzten Fall, dass das nicht passieren wird und dass das absehbar ist, dass das wirklich, wirklich, wirklich nicht passieren wird, dann wünsche ich mir ganz extrem, dass die Lindenstraße in der letzten Folge einfach eine Atomexplosion macht oder UFOs. Also es muss irgendwie, falls das wirklich passieren sollte, muss die Lindenstraße sich bitte selber wegradieren.
Weißt du, was ein richtiger Knall wäre in der letzten Folge?
Was denn?
Was so richtig mindblowing wäre was und die denn? Leute würden mit offenem Mund vorm Fernseher sitzen?
Was denn?
Wenn es eine gute Folge wäre.
Das ist frech. Sehr frech. Du hast ja auch schon gute Folgen gesehen.
Aber nicht Lindenstraße. Was? Bist du verrückt?
Na klar. Die letzte Folge von Hans fandst du auch gut.
Welche letzte Folge von Hans?
Naja, die Folge, in der Hans gestorben ist.
Ich finde, sie haben seinen Tod gut inszeniert.
Aha. War eine gute Folge.
Nils. Das war keine gute Folge einer Fernsehserie, die ich da gesehen habe.
Spoiler Alert. Jetzt haben wir ganz vergessen, Spoiler Alert zu sagen, weil Hans wird sterben. In einer sehr späten Folge der Lindenstraße. Sorry, Leute, das haben wir euch jetzt vorweggenommen. Aber kommen wir doch zu etwas Erfreulicherem, kommen wir zu den heutigen beiden Folgen. Also, du hast schon gesagt, erste Folge, Folge 29 ist das, glaube ich. Und bitte, Maria, das Mikrofon gehört dir.
Eine Bande fürs Leben, featuring Frauen, die von ihren Liebhabern nicht gewollt werden. Ein Orgasmus mit Stefan. Fischstarren und der Postvietnamese.
Aber kein Zitat? Hast gar kein Zitat, ne? Hat sie nicht immer auch so ein Zitat? Oder so?
Manchmal
okay.
Nicht.
Okay.
Aber wenn du darauf bestehst.
Nee, alles gut. Ich bestehe nicht darauf. Bande fürs Leben hieß die Folge und wir hatten ja, letzte Folge war ja Folge 28. Die hieß irgendwie, wie hieß die, habe ich das hier stehen? Ja, Hochzeitskleid, also da wurde die große Hochzeit vorbereitet von Bertha Nolte und Gottlieb Griese. Und jetzt sind wir ja theoretisch eine Woche später, jetzt ist ja klar, dass da was eingelöst werden musste. Und da zielt unter anderem der Titel Bande fürs Leben ja auch drauf ab.
Ich dachte, damit meinen die Leute, die sich zusammen das Kindesmissbrauchsvideo angucken, als so eine Bande, weißt du? Die sind einfach eine total coole Bande. Fürs Leben vielleicht.
Ja, ja. Das hat mir zum Beispiel mal wahnsinnig gut gefallen. Die Folge fängt an damit, dass Else Kling Maike tierisch eine ins Gesicht zimmert.
Und zwar auch nicht so getan.
Nee, eine richtig harte Backpfeife mit noch so einer zweiten Backpfeife hinterher. Ja,
und es hat richtig wehgetan.
Ja. Man hat auch gesehen, dass sie schon eine rote Backe hatte, weil sie nämlich, also wir werden später ein Video von dem Vorfall sehen, das Benny heimlich gefilmt hat. Und da sieht man, dass auf dem Video nochmal ein anderer Schlag ist. Mhm. Obwohl es der gleiche sein soll. Aber da sieht man, wie Else Kling zweimal auf dieselbe Backe haut. Und ja, in der Szene, die wir vorgesehen haben, haut sie erst auf die rechte und dann auf die linke Backe.
Continuity.
Ja. Aber daran sehen wir, dass Maike, die Darstellerin der Maike, an diesem Tag wohl mehrere Schläge von Else Kling über sich ergehen lassen musste.
Wie ist denn da eigentlich die Rechtslage?
Also wir sind ja jetzt Mitte 80er Jahre und
da ist das okay.
Nee, natürlich nicht. Aber da gibt es halt immer noch so diese alten Knochen wie die Kling, die glauben, dass das schon okay ist.
Ich meinte jetzt am Set.
Ach so, naja, es gehört ja, ist ja Geschichte, story-driven.
Okay, das lasse ich mal hier so stehen, dir deine Story drin.
Solange die Kinder nicht mehr als 3 Stunden am Tag drehen, darf
kann man die
alles
verprügeln. Absolut richtig.
Das ist die wichtige
Regel. Ja, das ist ja auch noch so junge Haut. Die schnippt ja so schnell wieder zurück.
Also Kling verpasst Maike. Maike, für die, die es nicht wissen, ist das Schokoladenmädchen, das Schokolade im Briefkastenmädchen, also die Tochter der Schildknechts, die kein Tennis spielt. Maike kriegt eine Backpfeife von Kling und man merkt, dass es sehr unfair ist, dass es sehr assi ist von der Kling, dass sie die überhaupt verpasst hat.
Es geht darum,
hat.
Weil Kling gerade den Boden wischt und Maike kommt halt von draußen rein und hat sich nicht die Schuhe richtig sauber
genau.
gemacht.
In dem, nach der Backpfeife geht dann Maike schreiend weg, motzt die Kling an. In dem Moment geht die Tür von den Benaschs auf und Maike tritt den Eimer, den Schmutzeimer von der Kling da um, sagt, hier, da haben sie wenigstens was zum Aufwischen und tritt diesen Eimer um.
Und tritt ihr gegen das Schienbein.
Genau, also es geht auch noch so ein bisschen hin und her.
Und dann kommt noch Willi und dann kommt Maikes Papa und die Frau Else Kling behauptet dann, dass sie das nie gemacht hat. Und dann Willi glaubt ihr sofort gar nicht. Ja. Ihr Papa ist so ein bisschen zwiegespalten und die Benner sind auch gar keine Hilfe.
Genau.
Und da muss ich mal sagen, in dieser ersten Szene der beiden Folgen, die wir geguckt haben, gibt es einen minimalen, ganz minimalen Hauch von Menschlichkeit. Nur hier.
Ja.
Von Willi.
Ja.
Willi Tanner ist der Einzige, der sagt, ganz sicher hat die Kleine recht, weil sie eine alte Wichsbraut sind.
Hans Beimer sagt, nachdem dann Maike aus Wut der Kling vors Schienbein tritt, sagt Hans Beimer, das wird ein Kind nicht machen, wenn es nicht einen Grund dafür gäbe. Das würde die nicht einfach so machen. Er ist ja alter, was ist er eigentlich, Sozialarbeiter oder so. Der weiß natürlich, warum Kinder Dinge tun.
Und der ist auch einer der wenigen, der sich so mit dem Arzt, der sich so gar nicht von der Kling so.
Na. Er ist auch in dem, muss man mal ehrlicherweise sagen, einer der wenigen, der den Raum liest.
Ja.
Der sieht, wie böse Kling ist und wie das wie verzweifelt
Frau,
das Mädchen ist.
Yoshis Frau, Frau Benasch, will irgendwie gar keinen Ärger mehr mit der,
genau.
Mit
auch
der
ganz
Gestapo.
Die hat plötzlich so Schiss vor der Kling, das ist auch ganz neu.
Na, wir wissen warum.
Ja, aber es ist irgendwie so, mein Gott.
Früher haben die immer schön gestritten.
Na, eben. Hat sich den Schneid von der abkaufen lassen.
Jedenfalls.
Ja.
Hat unser kleiner Perf Benny das gefilmt.
Deus Ex Machina in diesem Moment.
Und da ist dann, was ich auch so komisch finde, dass Frau Kling dann sagt, dass sie ihm das erlaubt hat, weil das sehr wichtig ist für die Schule. Weil in dem Moment, warum sagt sie das?
Aber es ist doch, das fand ich gut, weil das ja dann nachher so umgekehrt wird.
Ja, ja, klar, aber ich finde das überhaupt nicht zu ihrem Charakter passen, dass sie das in dem Moment sagt.
Doch,
weil
findest du
weil
nicht?
Sie weiß doch genau, dass er das drauf hat.
Ja, sie denkt, dass man es vielleicht nicht so gut sieht oder so und sie ist ja mehr, in dem Moment ist sie ja noch mehr stolz, dass sie gefilmt wurde und so.
Na, jedenfalls trifft sich die ganze Bande bei den Tanners im Wohnzimmer und alle gucken sich das an und währenddessen sieht sie dann, dass man offensichtlich sieht, dass sie ein Kind geschlagen hat.
Ja.
Also die Kling und kriegt irgendwie so ein, also ich weiß gar nicht, ob das rechtens ist, dass man mich ohne Genehmigung gefilmt hat. Ich dachte, okay. Und ich finde, dass Henny ist so, ich sag mal, na so, als wäre ihr Nagel abgebrochen. So die. Nee.
Was? Henny sagt doch sofort, als sie das sieht, so klingt sofort, was schlagen sie mein Kind ins Gesicht? Ist
ja, aber
empört.
Das ist alles. Es wird nie wieder angesprochen.
Ja, weil die Klinge ja dann rausgeht.
Naja, aber dieses Kind wurde geschlagen von einer fremden Frau. Von der bösesten Frau der Welt.
Na.
Vielleicht ist es so, was sehr traurig ist, dass in den 80ern einem Kind eine Backpfeife geben kultureller noch akzeptierter war und das deswegen nicht so groß gemacht wird.
Ja.
Aber ich finde es nicht okay.
Nee.
Und ich glaube übrigens, und das werden wir auch im weiteren Verlauf dieser beiden Folgen noch, das wird noch unterfüttert werden, dass Maike eine Serienmörderin wird. Und es wäre eine der wenigen, wo ich sagen würde, go Maike, go.
Dann ist irgendwie, die Kling ist so aufgebracht, weil sie will nämlich jetzt rechtlichen Beistand haben.
Dass sie in die Studenten-WG geht.
Dass sie in die Studenten-WG geht, weil sie denkt, naja, die Studenten, die wissen ja, wie das mit dem Recht ist. Und klingelt und Gung macht ihr auf in einer Uniform, ne? Und dann ist der Gung schon in Uniform? Ja, genau.
Und sie findet es aber irgendwie lustig.
Naja, er macht ihr auf in der Uniform und dann sagt sie, sie müsste mit jemandem sprechen. Denn sie müsste wissen, wie das ist. Sie wurde videofoniert.
Ja, sie wurde videofoniert.
Na.
Gung weiß nicht, was das bedeutet.
Nee, wie wir alle.
Ruft dann Phil Segers und Phil Segers gibt ihr eine kleine Sarkasmus-Tour durch die WG und bringt sie dann wieder raus.
Ja, aber pass auf, wichtiger Bestandteil dieser Sarkasmus-Tour ist ja, dass er so zu ihr so schnippisch, genüsslich irgendwie ihr sagt so, ja, die anderen Mitbewohnerinnen, die wachsen gerade ihre Beine.
Ja, weil sie irgendwas riecht.
Ja, was riecht denn sie? Ja,
so was angebranntes.
Das Wachs, das gerade geflüssigt wird, damit Frau Skabowskis Beine gewachst werden können. Und Kling ist dann, Sodom und Gomorra und so. Und dann sagt er, ja, komm. Dann sagt Phil Segers, kommen Sie mal, das gucken wir uns mal an. Und er sagt das die ganze Zeit so, wo ich die ganze Zeit denke, Digga, wenn hier irgendjemand vielleicht die Lautstärke etwas dimmen müsste in Bezug auf Enthaarung, dann ist es der Typ mit dem großen Haardreieck zwischen den Augen.
Das wäre übrigens auch sein schmerzvollster Tod, den er erleiden könnte. Tod durch Enthaarung wäre bei ihm.
Der hat ja diese seltsame Pseudomonobraue, also er hat ja die Augenbrauen von dem gehen ja zur Nase hin, hören die auf, also die sind dann vorbei. Und dann über der Nase ist einfach nochmal ein Haardreieck.
Ja.
Also es geht nicht mal durch, sondern es ist so.
Es hat Gott da als Warndreieck installiert.
Da wäre sicherlich auch mal der ein oder andere Wachsstreifen noch angesagt gewesen. Aber muss man sagen, Phil Segers hat in der Folge einen extrem guten Pullover an.
Finde ich gar nicht. Ich fand den ganz doof.
Ich fand den Hammer. Ein Pullover, auf dem steht irgendwie Totem und darunter steht noch Mustache. Und,
die zwei Worte schon. Willst du mich verarschen oder was?
Das ist doch der Hammer.
So ein bisschen Native American, aber auch so ein bisschen French.
Ich glaube, dass Totem, ich bin
und
auch.
Und das ist übrigens eine Beleidigung, weil Native Americans keinen Haarwuchs haben.
Ich war ganz, was, sie haben immer super lange Haare.
Nein, im Gesicht nicht.
Ach so. Hä? Wie im Gesicht nicht? Ach so, wegen dem Mustache.
Ja. Das heißt übrigens Schnurrbart, Leute. Wir sind hier ein internationaler Haushalt.
Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob da nur Totem stand oder ob da Totemi oder Totema oder irgendwie sowas. Das ist irgendwie so komisch. Aber darunter steht irgendwo Mustache und ich hatte den Eindruck, dass Mustache die Marke ist. Und das ist jetzt ihr Pullover-Modell Totem.
Ich google das sofort.
Das fand ich auf jeden Fall. Das hat mir gut gefallen, der Pullover. Der sah irgendwie cool aus, fand ich.
Aber vielleicht war es auch einfach Englisch und Mustache, ne?
Ja, kann auch sein. Und er zeigt dann Kling irgendwie alles, wie Gabi gerade irgendwie die Beine gewachst kriegt von ihrer Freundin, die jetzt tatsächlich eine immer größere Rolle einnimmt, und zwar die Assistentin von der zukünftigen Frau Pavarotti, deren jetzigen Namen ich nicht weiß, aber die aus dem Frisiersalon. Ich weiß gar nicht, warum Gabi so mit der aus dem Frisiersalon bondet. Ich dachte immer, Gabi und Elfi wär so das Dreamteam. Aber Elfi ist anscheinend durch. Und Gabi hängt jetzt am meisten ab mit der Assistentin aus dem Frisiersalon.
Wenn man, also nur mal als Tipp für euch, wenn man Mustache oder Mustache, Sweater und Totem googelt, ja, passiert was wahnsinnig Cooles. Und irgendwann machen wir mal alle einen Flashmob, wo wir das anhaben. Ich sag euch das nur, holt euch das. Ich beschreib's jetzt nicht, ich zeig's dir gleich. Aber das werden wir demnächst alle haben. Bist du an Bord?
Klar bin ich an Bord. Sieht gut aus.
Scheint eine ganz, ganz spezielle Sache zu sein. Liebe Leute.
Erinnert mich an Walter von Bayerndonk.
Schickt uns Fotos, wo ihr das anhabt.
So, was? Ich muss kurz in meinen Notizen gucken, was
ich
da passiert.
Nicht. Hochzeit ist als nächstes.
Übrigens, die Szene hört mit dem schönen Zitat auf, weil irgendwann Phil Segers, nachdem er der Kling genug zugesetzt hat, sie aus der Tür hinausschiebt und macht die Tür zu und sagt, wenn die nicht plemplem ist, dann weiß ich es auch nicht. Auch nachdem er sie jetzt, nachdem er gerade einfach eine alte Frau 5 Minuten Dauer verwirrt hat.
Es ist keine alte Frau.
Eine alte Hexe.
Ja, also, ne, Hexen sind toll.
Okay, eine alte doofe Hexe.
Nee, es ist eine alte Wichserin.
Gut.
Ist das eine Beleidigung?
Weiß ich nicht.
Also ich meine, es ist eine Beleidigung, wenn ich jemanden Wichser nenne, aber es...
Aber Wichserin, kann das eine Beleidigung sein?
Trete ich da irgendwie mit auf die Füße?
Höchstens den Autoren, die sich Else Kling ausgedacht haben, aber selbst die wollten
und
ja, dass
so
das...
Und du so als jemand, der wichst, also ist das irgendwie...
Selbst die wollten
du dich
ja,
da,
dass das eine alte Wichserin ist.
Fühlst du dich da angegangen?
Ich fühle mich da noch nicht mal von angesprochen.
Okay.
Obwohl ich sehr gerne wichse. Aber jetzt? Bei mir hat es irgendwie einen positiven Appeal und bei ihr ist das irgendwie negativ konnotiert.
Naja. Das lassen wir mal so stehen. Wir kriegen einen ganz kurzen Blick in die Hochzeitsgemeinschaft, die vor der Lindenstraße losfährt.
Ja.
In einen ungefähr 11-jährigen Jungen, der nicht weiß, wie man Blüten wirft und sich dabei fast einen Arm bricht. Nochmal fette Props da. Außerdem finde ich es auch wichtig, dass wenn man zur Kirche fährt, also da ist quasi von zu Hause erstmal losgeht, dass da auch schon mal der Weg zum Auto mit Blumen gestreut wird.
Natürlich.
Absolut. Wir können ja auch kurz noch bei der Hochzeit bleiben. Wir sind dann in der Kirche.
Man muss noch ganz kurz dazu sagen, das ist ja ganz wichtig. Ich finde, das war das Wichtigste an dieser Hochzeitsgesellschaft, dass Stefan Nossek mit Tanja fährt und Henny super eifersüchtig guckt, weil Tanja und Nossek sich anscheinend irgendwie zu verstehen scheinen.
Aber das war doch schon immer so. Nossek hat doch schon immer mit Tanja geflirtet. Das haben wir schon tausendmal gesehen.
Naja, aber jetzt scheint Henny irgendwie extrem angepisst davon zu sein.
Wir sind dann in der Kirche. Und die ganze Stimmung in der Kirche, von der aggressiven Rede, die der Priester hält, bis hin zur Art, wie das gefilmt ist, plus der unfassbar lauten Musik, über die der Priester rüberschreien muss, hatte ich das Gefühl, dass es aus einem ganz persönlichen, sehr verschwitzten Fiebertraum von mir kommt, diese Szene. Aber es ist nichts, was einer Hochzeit oder einer schönen Sache irgendwie auch nur in der Nähe wohnt. Von so einer Sache. Dann finde ich auch gut, dass sie einfach laut unterhalten wird während der Hochzeit.
Ja, das stimmt.
Also
Henny und Franz unterhalten sich.
Das ist wirklich eine richtige Scheißhochzeit. Und man muss auch mal ehrlicherweise sagen, auf die Hochzeit wird jetzt so lange hingearbeitet, dass sie eine relativ kleine Rolle spielt.
Naja, die Hochzeit selber ist ja, aber es ist halt echt wenig los. Also diese leeren Kirchenbänke und dann diese 12 verstreuten Leute,
das
die da so
sitzen. Das finde ich aber auch gar nicht so schlimm, aber es war irgendwie auch, der Priester war auch überhaupt nicht feierlich, sondern einfach wütend.
Naja, der Priester hat das nicht so gut gemacht und es war auch irgendwie keine schöne Kirche, fand ich.
Nee, die war auch so ein bisschen, also das war glaube ich, ja, also es sah katholisch aus, ist glaube ich in Bayern gar keine große Wahl, aber trotzdem so total kahl und also wirklich auch tatsächlich einfach viel zu groß, aber wahrscheinlich ist es in so Gemeinden so, dass du dann halt deine Kirche nimmst.
Naja, klar, aber das hat mir auch nicht so gut gefallen.
Ich glaube, dass wahrscheinlich auch sehr viele wütend waren, dass an einem Donnerstag geheiratet wird.
Kann sein.
Gabi hat sich währenddessen allerdings in einen blauen glänzenden Eimer verwandelt und verkauft uns das als schickes Outfit und ist super wütend, warum Benno sie für bekloppt hält, der währenddessen mit einem wassergefüllten Glas mit einem Fisch drin steht und rumschimpft, weil er mit ihr Kacheln angucken wollte.
Weil sie ja das Haus renovieren wollen, um es wieder schnell loszuwerden und gut verkaufen zu können. Deswegen will Benno das Haus renovieren und wollte mit Gabi, also dieses Haus, das er ja gekauft hat, mit ihrem Geld, ohne dass sie es wusste, und damit da wieder ein bisschen Frieden eingeht, will er das verkaufen und will es auch renovieren, damit er mehr Geld kriegt. Und jetzt wollte er mit ihr Kacheln kaufen gehen und sie hat es aber vergessen.
Weil sie sich ja auch nicht mehr für ihn interessiert.
Das stimmt.
Und weil sie auch wahnsinnig sauer auf ihn ist immer noch.
Und weil sie sich die Haare hat machen lassen.
Ja. Und weil sie sich in einen blauen Eimer verwandelt hat mit einer Sache, die sie Kleid nennt. Danach haben sie einen wirklich sehr, ich sag mal, einfach im modernen Fernsehen viel zu wenig vorkommenden Bausparvertragsstreit.
Ja.
Dem ich wirklich stundenlang hätte zuhören können, war ich einfach total happy, dass sich da auch die Zeit für genommen wird.
Absolut.
Und der eskaliert dann so sehr, dieser Streit, dass Gabi dann beschließt, Benno reinen Tisch zu machen, aber indem sie Phil Segers zwingt, mit Benno reinen Tisch zu machen. Ja,
das ist wirklich genial, muss man sagen.
Und obwohl Phil Segers schon vor mehreren Folgen ihr gesagt hat, dass er gar nicht mit ihr sein will.
Ja.
Und ich glaube, dass sie jetzt auch zuletzt gar nichts miteinander hatten.
Naja.
Und sie verstehe ich wirklich gar nicht mehr. Ich mochte die ja ganz kurz. Ich hatte so ganz kurz das Gefühl, dass sie in der WG oder auch in dieser ganzen Geschichte irgendwie die Einzige ist, die so ein bisschen, ich sag mal, geerdet ist oder nicht ganz irgendwie eine völlige Ralle am Sack hat.
Ralle am Sack?
Ja. Aber sie ist fremdgegangen.
Ja.
Ihrem Benno.
Ja.
Dem einfach gestrickten Benno.
Ja.
Und schreit jetzt quasi ihrer Ex-Affäre über den WG-Flur zu, dass er jetzt endlich mal Benno sagen soll, was da gelaufen ist. Na,
aber man muss sagen, die Ex-Affäre kann sie leider nicht hören,
ja,
denn sie sitzt gerade in ihrem Zimmer bei offener Tür im Sessel mit Kopfhörern und hört wahrscheinlich starke Sounds.
Ja, ich denke, oh, nö, ich glaube, dass der einfach so aufgenommene Platten mit Gedichten hört oder so.
Er kann sie nicht hören und sie stürmt mit Benno zu Phil Segers ins Zimmer und nimmt ihm den Kopfhörer ab und sagt, sag's Benno jetzt, ja, und Phil Segers ist sofort
zu Und Phil Film. Segers hat aber natürlich, Phil Segers macht ja was für mich eine völlige verblüffende Leistung ist. Der Schauspieler, der Phil Segers spielt. Ja. Dieses komplette Lindenstraßen-Ensemble hat niemanden, der schauspielern kann. So. Das ist ja ein Fakt. Da geht es ja jetzt auch gar nicht um, finde ich nicht und so, ist irgendwie witzige, sondern das ist ja ein Fakt. So.
Agree to disagree.
Naja, nee. Aber da bist du ja jetzt irgendwie im Wunderland unterwegs.
Oh Gott,
keiner nee. Kann schauspielen.
Nein, das stimmt. Der Gottlieb Griese zum Beispiel. Und die klingen ja auch. Also ich meine, man kauft ja das ja ab, dass sie so gemein ist.
Aber was er schafft ist, überzeugend zu spielen, dass er nicht mit ihr geschlafen hat. Also während er quasi versucht, Benno zu überzeugen, dass er nichts mit Gabi hatte, weil Phil leugnet es nämlich, spielt er besser als jemals jemand in diesem ganzen Ensemble.
Das ist ein Twist, so ein Hirntwist. Da muss man erstmal hinkommen, das zu kapieren, was du gerade gesagt hast.
Ja, also er spielt quasi ein guter Schauspieler zu sein, ist aber keiner, aber das spielt er gut. Das ist völlig so. Und diese ganze Sache kotzt mich so an auch. Also die einzige, lass uns mal von der technischen Seite betrachten. Ja. Die einzige, die wirklich Dreck am Stecken hat und die jemanden hintergangen hat, ist Gabi.
Ja.
Weil Phil ist Single, der kann machen, was er will.
Ja.
Die ist ja nicht irgendwie, wir sind ja nicht seine Mutter.
Ja.
Benno hat sich nicht zu Schaden kommen lassen. Ich meine jetzt natürlich mit dem Geld, aber ich rede jetzt von so einer.
Ja.
So. Und nur Gabi hat ja richtig Scheiße gebaut.
Ja.
Und Gabi tut aber die ganze Zeit so, als würden ihr alle irgendwas schuldig sein.
Das stimmt. Na.
Und nicht nur das, sondern sie später noch in der nächsten Folge, kommen wir noch dazu, schickt sie ihren Freund in den Tod. Ja. Und passt auf, dass ihn keiner rettet. So, und jetzt rennt sie auch raus und Benno und Phil haben so ein Standoff und Phil versucht Benno davon zu überzeugen, dass Gabi ihn nur ärgern will, weil sie wegen dem Geld sauer ist und dass er sie nie angefasst hat und dass das alles totaler Käse ist.
Ja.
Das Einzige, was man Benno hier mal zugute schreiben kann als Mensch, ist, dass er ihm das nie glaubt.
Ja.
Er hat sich irgendwie entschieden, Gabi zu glauben, weil er es auch, glaube ich, immer gespürt hat, dass sie fremd geht.
Ja.
Und deswegen kann Phil ihm da gar nichts erzählen.
Ja. Aber Phil versucht schon extrem, Benno zu manipulieren und auf den einzuwirken und den so sehr
der
einfach.
Der hält sich ja auch schlauer als alle.
Naja.
Phil ist so eigentlich ein bisschen wie der Arzt. Das sind so die beiden, die sich so für schlauer halten als der Rest der Bande.
Dann, wir können kurz bei dieser WG-Story bleiben, weil später ist es dann so, dass Benno nimmt Phil Segers am Schlawittchen und sagt so, okay, wenn nichts war und so. Und dann später sind wir wieder in der WG und dann sieht man, wie Phil Segers so als Friedensangebot so eine Flasche Bier zu Benno ins Zimmer hält. Gabi ist anscheinend abgehauen und sagt irgendwie so, ey, hier darf der Rest von mir auch reinkommen und so. Und dann kommt er zu Benno ins Zimmer und Benno sitzt gerade am Aquarium und starrt auf seine Fische. Und hat nur noch einen Blick übrig.
Ja, er sieht ein bisschen aus wie dieses Emoji, was die Augen so aufreißt. Er guckt die ganze Zeit so, das finde ich eigentlich ganz lustig, wie er immer so super intensiv guckt.
Staring Contest.
Aber das ist, glaube ich, auch, also ich glaube, wenn du bei der Lindenstraße damals anfangen wolltest, war dein einziges Castinggespräch, was du hattest, guck mal intensiv. Ich glaube, mehr mussten die alle nicht machen.
Das kann sein. Und das ist aber erstmal in der Folge, was wir aus der WG irgendwie erfahren.
Genau.
Denn jetzt. Das wichtigere Ereignis ist natürlich erstmal mittlerweile ins Akropolis gezogen.
Richtig geil, beim Griechen Hochzeitsfeier. Hammer.
Nee, das beste Restaurant am Platz. Ist doch klar, dass man das dann da macht. So war das früher. Da hat man nicht irgendwie, ich brauche hier irgendwie drei Schwertschlucker.
Das liebe ich so an dir, dieses, dass du so spontan dann so.
Ein Feuerspucker.
Absolut.
Und ich brauche noch so eine Band, wo alle so Hosenträger anhaben, die so aussehen wie Mumford & Sons.
Ich finde übrigens gut, dass die ersten beiden Sachen, die du aufgezählt hast, drei Feuerschlucker und ein Feuerspucker sind. Weil die zwei von denen sind gestorben.
Schwertschlucker. Das ist ein Unterschied.
Stimmt.
Schwertschlucker, Feuerspucker und dann halt so eine Band, die aussieht wie Mumford & Sons.
Klar.
Und dann braucht man irgendwie noch, was von der Hochzeit, was man heute alles braucht.
Sag mal, Leute,
viel Pastell,
die letzten,
und so.
Ja, ja, also alles, was du gerade aufzählst, also Mumford & Sons, Pseudoband, Pastell, rustikales Holz, Scheunensituation.
Ja, auch so ein bisschen dreamy, also auch, dass man so viel so mit Unschärfen arbeiten
total
kann und so.
Aber das, was halt überhaupt nicht dazu gehört, sind Schwertschlucker und Feuerspucker. Weil das ist wirklich so, und was hört ihr Kinder heute so auf diesen Musikkassettenbändern?
Was? Das Beispiel macht überhaupt keinen Sinn.
Na, aber deins oder was?
Ja, klar.
Auf modernen Hochzeiten sind keine Schwertschlucker.
Aber was soll das? Aber wieso denn? Wieso denn Musikkassettenbänder? Also das hätte man ja auch früher nicht gesagt.
Aber das ist doch immer so, dass Opas es immer falsch sagen, weil sie nicht genau wissen, was es ist. So wie Else Kling sagt, Videophonieren.
Aber sie müssten ja Musikkassettenbänder sagen, wenn Kinder Kassetten, Kinder hören doch gar keine Kassetten mehr. Die haben doch heute alle Tonios.
Bitte lass uns weiterziehen. Ich bitte dich inständig. Ich möchte ins Bett.
So, also, wo waren wir? Die Hochzeit. Wir sind beim Griechen im Akropolis, bisschen aufgefahren, haben da schon eine große Tafel, haben auch einfach alle aus der Straße irgendwie eingeladen.
Haben auch die Tafel im beknacktesten möglichsten Winkel in dem Ding aufgebaut.
Wieso denn? Die steht doch quasi mittendrin.
Ja, aber sie endet so an der Tür.
Ja, das, durch die Länge geht das nicht anders. Die muss ja so rum. Die
das
kann
stimmt
ja quer,
überhaupt
quer
nicht.
Quer passt die ja gar nicht.
Na, die kann doch aber so, natürlich kann die anders stehen. Aber sie mussten natürlich für den Winkel bestimmte Sachen drauf haben.
Für den Winkel.
Wir haben ja schon mal da eine große Tafel gesehen, die stand viel sinnvoller.
Stimmt, wann haben wir denn noch schon mal eine Tafel gesehen? Was war denn da? Weiß ich gar nicht mehr. Egal. So, da ist jetzt auf jeden Fall diese große Hochzeitsgesellschaft.
Achso, das war Elfi und...
Naja, da ist jetzt die große Hochzeitsgesellschaft und um die Stimmung, um einfach mal so ein bisschen, so wie man heute geile DJs bucht oder auch mal so ein Comedian auf einer Hochzeit oder so, ich weiß nicht. Was
ey,
hat
wir
man
dürfen auch kein, wir, ich blase diese Hochzeit hier heute ab. Ich sehe das schon kommen, dass ich so auf den Altar zugehe und plötzlich mir einer ein Schwert irgendwie versucht in den Mund zu stecken, während meine Oma brennt, weil der Feuerspucker ja, irgendwie.
Aber deine Oma sagt dabei, was ist mit den Musikern?
Ich möchte bitte eine unparteiische dritte Person, die sich um unsere Hochzeit kümmert, die nicht
was mache ich denn da mit dem Musikkassettenbänder? Oh Gott. Oh, das tut weh.
Beruhige dich bitte wieder, Nils.
Naja, also...
Also Berthas Mama.
Also Comedians nicht,
ach so.
Aber es gibt ja so freie Trauredner, gibt es ja heutzutage ganz viele auf Hochzeiten, die das auch mal ein bisschen witziger machen. Und die Grises haben sich dafür entschieden, dass das Berthas Mutter macht, Lydia. Oder vielleicht hat sie sich auch selber dazu entitled.
Glaube schon. Ich glaube, da gab es gar keine Bittensituation.
Und sie steht auf. Und erzählt erstmal eine funny Story von ihrem im Krieg gefallenen Mann.
Absolut. Ein bisschen Survivor's Guilt. Ja. Es sollte eigentlich der Titel sein für diese Episode.
Das stimmt.
Aber und dann, als würde der Arzt
Dr. Dressler.
Quasi so merken, die hat jetzt hier für die Stimmung nicht das Richtige gemacht. Geht so dazwischen und versucht so alle zu pleasen und sagt, die Mutter ist super wichtig. Ja. Aber die freut sich natürlich, dass die Tochter
macht
jetzt auch.
Macht er gut,
bla, bla, bla.
Er saved so ein bisschen.
Er macht es gut.
Ja.
Und dann hat er aber einen fiesen Job, in dem er sagt, ich habe selbst einen Sohn, der mir erhebliche Schwierigkeiten macht. Und ich denke, what the fuck, okay. Aber vielleicht den Raum nicht gelesen, ob die Story jetzt hier, kann jetzt jeder aufstehen und sagen, was bei ihm doof ist? Wird das bei uns passieren?
Ja, so eine neue Hochzeitstradition. Also neu, damals gab es das halt, ist in Vergessenheit geraten und wir haben es jetzt Gott sei Dank wieder sehen dürfen und können das wieder beleben. Jetzt steht jeder einmal auf und erzählt ein bisschen, was bei ihm alles scheiße gelaufen ist.
Ich habe einen Sohn, der mir erhebliche Schwierigkeiten macht. Okay, Herr Dressler, wir würden ganz gerne weiter heiraten, wenn es für Sie okay ist.
Dann auf jeden Fall, oh Gott, ich kriege keine Luft mehr. Dann auf jeden Fall bei diesem Hochzeitsbankett, auf dem übrigens Gyros gereicht wird, so wie ich das sehe, ist ja auch ein Grieche. Es gibt auf jeden Fall so geschnittene Fleisch,
Lamm
die so auf dem Teller.
Sagen sie, glaube ich,
sie
oder?
Sagen dann, es sei Lamm, braten sogar, aber es ist niemals Lammbraten.
Okay, Nils.
Da war ich
investigativ.
Echt sauer.
Investigativ. Ja, das macht dich sauer an der Serie.
Und dann gibt es auf jeden Fall so einen fancy Talk quer über den Tisch zwischen Lydia und Franz.
Ich wünsche mir das eigentlich, dass ihr alle bei unserer Hochzeit dabei seid und die bewertet danach.
Ja. Oh ja, wie in dieser geilen Vox-Sendung, wo man sich
vier Leute an den Tisch lädt,
die so deine Hochzeit bewerten.
Ja, die ganze Zeit, naja, richtig lecker war es ja nicht, ne?
Ich fand den Trauredner gar nicht witzig.
Nee. Also, okay, der war 93 Jahre alt und ihr Ur-Ur-Opa aus dem Krieg. Aber witzig war der nicht.
Also mir haben auf dieser Hochzeit die Schwertschlucker gefehlt.
Ja. Oh Gott, das ist dann deine Bewertung. Aber ich mochte die Gisela. Deswegen gut gemeinte 7 Punkte.
Ja, das ist eine tolle Sendung. Na, auf jeden Fall. Zurück zur Lindenstraße, also gibt es plötzlich einen Dialog-Battle, auf der einen Seite Lydia und Franz und auf der anderen Seite die Klingen, die jetzt irgendwie plötzlich meint, das ist jetzt der Ort, um alle gegen sich aufzubringen und allen rein Wein einzuschenken.
Verstehe ich auch gar nicht in dem Moment, also weil meistens übertreibt sie ja völlig mit ihrer Reaktion und mischt sich überall ein und so, aber hier fand ich so ganz komisch geschuhhornt, also so, ich habe das irgendwie gar nicht gefühlt, dass sie da jetzt loslegt.
Es ist extrem unangebracht, aber es hat natürlich diesen AfD-Wähler-Vibe sozusagen, ich will die Welt brennen sehen und mir ist alles egal. Und,
ja, ja, aber meistens wird sie ja schon immer
mache.
So ein bisschen provoziert.
Ja, aber da soll, glaube ich, gefestigt und klar gemacht werden, dass sie so eine Provokation auch gar nicht braucht, sondern sie ist einfach durch und durch evil und lässt das einfach jederzeit raus, wann sie will, bis sie dann von der Party übrigens rausgeschmissen wird.
Herr Griese nimmt sie dann und befördert sie raus.
Genau.
Aber vorher sorgt sie noch dafür, dass Henny rausrennt, weil sie einfach allen am Tisch erzählt, dass sie eine Affäre mit Nostik hat.
Genau. Und Nostik ist jetzt seien Sie doch mal ruhig. Und so. Ihm ist das so, er sitzt auch neben Kling, ihm ist das so leicht unangenehm.
Aber nicht richtig.
Ja, ja, aber irgendwie nicht so, er interveniert auch ganz spät. Also
ja,
er hat schon
und
vorher,
aber auch so ein bisschen nur so halbherzig.
Ja, ja, er hätte vorher auch schon 20 Mal eigentlich gesagt, jetzt ist aber gut.
Weißt
und so.
Du, was meine Theorie ist?
Was denn?
Dass der Schauspieler in dem Moment nicht wusste, dass es um ihn geht. Ach ja, ich bin Nostik. Jetzt hör mal auf.
Ja, naja, es kann gut sein. Auf jeden Fall ist dann, haben wir dann einen harten Schnitt von diesem Hochzeitsbankett, von dem Kling gerade rausgeschmissen wurde, in die Wohnung von Franz und Henny. Franz schon im Pyjama, in seinem klassische Franz-Schildknecht-Schlafanzug, also so ein richtiger Schlafanzug, so ein Frottee-Schlafanzug, wie er ihn immer wieder gerne trägt in dieser Serie. Und vor ihm Handy.
Ich finde es so lustig, dass Schlafanzüge früher geschnitten waren wie Anzüge aus dem Büro.
Ja. Und dann Handy, die ihre Sachen packt und sagt, ich ziehe zu Stefan, ich ziehe zu Nossig. Weil sie da so outgecallt wurde, dass sie jetzt sagt, jetzt weiß es wenigstens jeder, jetzt ist mir auch egal.
Und woran wir merken, dass sie alle final durchgeknallt sind, ist, dass sie einfach mit Bügeln packt.
Ja. Die wirft einfach ihre Kleider mit Bügel. Vor allem am Anfang.
Sehe ich übrigens oft in Filmen und ich frage mich, ob es irgendwie ein regionaler.
Das stimmt. Aber am Anfang ist es auch so lustig, weil dann sie wählt so die Kleider aus, die sie,
ja,
die sie in den Koffer
packt. Ja, ganz
packt
explizit nimmt sie eins von links und dann das zweite von rechts und so. Und der Mitte, am Ende nimmt sie einfach noch so Stapel.
Ja.
Und sie hat auch so einen Zauberkoffer, weil jedes Mal, wenn wieder hingeschnitten wird, ist wieder Platz für die neuen Sachen.
Das sind aber sehr dünne Kleider, absolut, muss man sagen. Das sind alles sehr dünne Stoffe, die lassen sich sehr, ja, gut stapeln.
Und dein Praktikum bei Versace, wie lief das so? War das gut, dass du da einfach so ein bisschen Stoffleere gemacht hast?
Es war Dior, aber es lief sehr, sehr gut.
Weil du Versace gesagt hast, ne? Beim
Versace.
Ja, Versace beim ein
die Ohr, die Ohr, die Nase, die Mund, die Aug.
Richtig, richtig gute Hochzeit wird es bei uns. Ich finde gut, dass Henny sagt, das einzige Mal, wo sie jemals was gefühlt hat, war bei der Geburt ihrer Tochter Tanja.
Ja.
Das heißt, Maike, da hatte sie gar keinen Bock. Ja. Das ist echt, Maike tut mir so leid.
Ja, mir auch. Henny hat aber einen Mörder-Meltdown, weil sie dann auch sagt, dass sie bei Nossig zum ersten Mal überhaupt einen Orgasmus hatte und schreit das Franz irgendwie so ins Gesicht.
Aber ich bin mir nicht sicher, das ist doch nur, da geht es doch nur ums Wehtun, oder? Oder meinst du, es stimmt?
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie sehr übertreibt. Franz ist halt echt der Idiot.
Und ich meine,
Szene.
Der Mann hat natürlich viel beizutragen zum Orgasmus.
Ja.
Aber sie kennt sich offensichtlich auch selber nicht sehr gut.
Klar, aber es ist, glaube ich, auch eine 80er-Jahre-Sache, dass Orgasmen noch immer, oder weibliche Orgasmen zumindest, noch so etwas stiefmütterlicher behandelt. Es ging natürlich so langsam los, dass man gesagt hat, das geht auch, die können auch, den kann man es auch schön machen. Aber es war, glaube ich, noch nicht so gängig.
Ich möchte nur diesen Teil gerade einzeln veröffentlichen. In den 80ern waren weibliche Orgasmen, wurden noch etwas stiefmütterlich behandelt. Gut, es ging natürlich schon etwas los, aber...
Ja, das ist ja, ich sag ja nicht, dass das, ich finde das ja ganz ätzend,
Nils
aber es war ja so.
Ihr 80er Jahre Orgasmus-Experte.
Es gab ja den großen Skandal, das muss so Ende der 70er gewesen sein, als Nina Hagen in einer westdeutschen Talkshow saß und gezeigt hat, wo der G-Punkt ist. Und die Beine breit gemacht hat in ihrer Lederhose, hatte sie, glaube ich, angesagt hat, hier muss man reiben, hier muss man reiben und so. Und das war ein riesengroßer Skandal. Aber es war halt, das, diese gängigen Familien, Hausfrauen oder so, die haben dann, also diese Punkerin, das ist ja, die haben das alle gar nicht ernst genommen.
Also ich sag mal so, wenn ich jetzt mit Nina Hagen irgendwo sitzen würde und sie würde mir durch ihre Lederhose zeigen, wo ihr G-Punkt ist, würde auch ich heute im Jahre 2019 mich minimal unwohl fühlen.
Ja, aber es war damals was anderes.
Nils Buckeberg.
G-Punkt-Experte.
Aber nur nee, in den 80ern.
Nein, G-Punkt-Historiker.
Ja, G-Punkt-Historiker in Klammern 80er Jahre. Lass uns korrekt bleiben, bitte.
Ja, absolut. Das
andere Jahrzehnte haben da, wenn man Literaturwissenschaft studiert, wird auch immer gefragt, welche Jahrzehnte.
Du, da, ja. Und das ist, wir wollen hier ja möglichst A bleiben und das liebe ich so an dir. Dann auf jeden Fall, der Cliffhanger ist ja dann, dass sie geht. Achso, ja genau.
Der Cliffhanger ist, dass so auf Tanjas Gesicht gezoomt wird, genau. weil sie ja dachte, sie ist nur Sexfreundin.
Henny sagt, weil die Kinder stehen im Flur und sagen, wo gehst du denn hin, Mama? Und dann sagt sie,
ich zieh zu Stefan,
das ist ja nur zwei Etagen über euch.
Ja.
Und geht zur Tür raus, knallt die Tür zu, zoom auf Tanjas erschrockenes Gesicht und sie sagt, Stefan? Und dann Folge 30, Maria, walte deines Amtes.
Kampfschreie heißt diese Folge. Und ich hatte schon so krass keinen Bock mehr. Featuring ein Glas Orangensaft. Ein guter Kampf vor der Tür. Ein versäumter Cliffhanger. Mord? Fragezeichen. Vögeln vor dem Kind. Ein sehr guter Stunt. Und ein Oscar-Fall. Weil der sehr gute Stunt ist nicht der, den du jetzt meinst.
Oh, da bin ich aber jetzt sehr gespannt. Wir sehen am Anfang der Folge, es geht super langweilig los. Franz sitzt bei Gottlieb und sagt irgendwie so, oh, kannst du mir Geld leihen?
Franz hat auch wirklich gar kein Rückgrat.
Er ist halt verliebt, mein Gott. Er liebt Henny wirklich über alles.
Und ich finde, man kann verliebt sein und trotzdem Rückgrat haben.
Aber man kann
Auch in jemanden, in dem man verliebt ist, sagen, du verletzt mich gerade und ich spiele jetzt hier nicht mehr mit und trotzdem kann man gleichzeitig verliebt sein.
Aber wenn man,
Nils, ich war dort.
Aber wenn man verliebt ist und der, den man liebt, geht plötzlich weg und man will das nicht, dann macht man halt manchmal Sachen, die nicht so schlau sind. Das ist ja, ja nur wirklich die aber alte... Ich finde,
ja, aber das, was er da gerade macht, ist ja nicht...
Also was er macht, ist er
weil,
fragt...
Weil was du jetzt meinst, ist so hinterherrennen und drum betteln und so, das da habe ich Verständnis
das
für.
Das macht er ja auf seine Art, indem er nämlich jetzt zu Gottlieb sagt, ob Gottlieb ihm 15.000 Mark leihen kann. Das ist ja das Geld, das Henny sich von Nossek geliehen hat.
30.000 hat sich geliehen und zwar will er von Gottlieb 15.000 und er selber hat 15.000.
Ja, und weil Henny hat sich das Geld ja von Nossek geliehen, weil sie damit ja, wir erinnern uns, auf der berühmten Obstwiese nach Mineralwasser bohren. Auf Gottliebs Obstwiese. Nach Mineralwasser.
Die große Mineralwasser-Nebenstory. So schade, dass darüber so wenig gesprochen wurde diesmal, weil mich juckt es wirklich in meinen Kohlensäurefingern, um zu erfahren, ist es Medium? Was genau für ein Wasser haben wir da?
Kohlensäure wird immer zugesetzt. Ne? Es gibt kein Wasser, das von Natur aus Kohlensäure hat.
Oh, Nils Boke bei Kohlensäure-Experten.
Ich frage dich.
Ich habe auch keine Ahnung. Ich glaube, Kohlensäure wird immer zugesetzt. Ja,
aber
ich glaube schon, das
auch
Wort,
bei Medium. Würde,
ja, nur macht, weniger Kohlensäure.
Den Haaren nur halb auf.
Naja, ich weiß nicht. Wir haben ja hier auch so einen Sodamax.
Ja.
Und keine Werbung. Es gibt sicher noch andere Maxe.
Nee, wir haben auch gar keinen Sodamax. Wir haben Sodastream.
Oh, entschuldige
bitte. Es gibt noch Sodamax.
Ach ja, ist das was anderes?
Ja, ja.
Okay.
Das ist, glaube ich, die Konkurrenz.
Wenn man nicht so doll drückt, ist auch weniger Kohlensäure drin. Du kannst das selber steuern jetzt.
Gibt
nur
es
das Ende, wo es dann so ein Geräusch macht, ist das Maximum.
Gibt es eine Mineralwasserfabrik in Berlin?
Die Kohlensäure herstellt?
Die Mineralwasser herstellt und die ja dann weiß, wie Kohlensäure. Damit wir uns das mal angucken können, den Produktionsprozess.
Und wenn du wir sagst, meinst du aber hoffentlich dich und andere sehr merkwürdige Leute, die du kennst.
In Gerolstein, da konnte man zu Gerolsteine und da kriegt man das alles gezeigt.
Ja, da können wir, kannst du doch hinfahren.
Ist doch sehr interessant.
Es ist so interessant.
So, also es ist diese ganze, er will jetzt von Gottlieb sich die 15.000 Mark leihen.
Lass
damit,
uns da auch nicht so lange hängen.
Ja, ich will es doch jetzt einfach schnell erzählen.
Ja,
aber du unterbrichst es ja jetzt schon wieder, Maria.
Buckeberg sagt jetzt meinen Namen.
Nee, weil du hast ja meinen Namen zuerst gesagt.
Aber ich sag deinen Namen ja immer und du meinen nie, deswegen bedeutet es bei dir was anderes.
Aber wenn du sagst, lass es doch nicht so lange bleiben, hältst mich aber dadurch auf. So, pass auf. Jetzt, ich muss den Faden, ich habe den Faden verloren.
Schade.
Also er will das Geld, er will das Geld leihen, um sozusagen Henny bei Nossek rauszukaufen. Also um sozusagen Henny das Geld geben zu können und zu sagen, so hier hast du das Geld, jetzt hast du keine Schulden mehr bei Nossek. Und Henny will es auch, glaube ich, gar nicht nehmen. Aber Nossek hat es gerne genommen, sagt er dann später. Was ich ganz
wirkte
geil finde.
Sehr erleichtert. Ja.
Aber das Lustige an diesem Gespräch, das einzige Lustige an diesem Gespräch, das echt total langweilig ist, ist, dass er dann am Schluss irgendwie an den Geschäftsgeist von Griese appelliert und Griese auch so, ja, man müsste da sowieso mal bohren. Also anscheinend denken jetzt alle, dass man da sehr reich durch Mineralwasser wird auf dieser Obstwiese.
Ich weiß nicht, ob in der Lindenstraße irgendwer am Rechercheteam einen Schlaganfall hatte.
Aber...
Punkt.
Achso. Dann kommt noch kurz Lydia rein und sagt, okay, wir müssen in einer Minute los und fängt dann so an zu zählen. 1, 2, 3 und dann kommt sie nochmal rein. 4. Das war diese nachgesetzte 4. Dann kommen wir in die WG, die natürlich im Moment der interessanteste Ort für uns ist und da ist quasi der Battle Phil Segers versus die komplette WG.
Beziehungsweise Gung und diese neue rothaarige Freundin, die da immer rumhängt. Sind ja im Prinzip nur Staffage.
Beiständer, ja.
Die will sogar weggehen, weil sie da nicht mit reingezogen werden will. Man lässt sie aber nicht.
Ja.
Und Phil versucht erst in sehr loyalen Kumpeltonfall Benno davon zu überzeugen, dass er mit Gabi nichts hatte.
Ja.
Dann schwenkt auch die Kamera und wir sehen, dass Gabi auch einfach am Tisch sitzt.
Ja.
Gabi rennt dann raus, geht schnell in Phils Zimmer und nimmt sich die Fotos von den Frauen, die Phil ja hatte, wo er hinten deren...
Diese Kartei.
Diese Fuck-Kartei, genau.
Phils Fuck-Kartei.
Fuck-Kartei. Und nimmt die aber erstmal nur an sich, um sie eventuell später zu gebrauchen.
Ja, sie versteckt die dann unter so Fernsehzeitschriften. Also das ist so super weird irgendwie.
Ja, nimmt die aber mit in die Küche in der Zeitschrift.
Ja.
Und dann setzt sie sich wieder hin. Der Streit geht dann weiter. Benno lässt sich nicht davon überzeugen, dass Gabi ihn angelogen hat und will, dass Phil am nächsten Tag auszieht. Phil in typischer Phil-Manier fängt dann aber an, so in so einem Juristendeutsch rumzudrohen, dass man ihn hier gar nicht rausschmeißen kann, dass er geht, wenn er will, weil er ja, und ich weiß, dass dazwischen andere Szenen sind, weil er weiß, dass sie da sowieso illegal wohnen, weil im Mietvertrag ganz klar steht, dass sie keine Untermieter haben dürfen. Mhm. Das ist für mich übrigens aktuell das Irrealste, was es gibt, weil das weiß ja 100 pro auch Frau Kling und die hätte die alle schon 1000 Mal verpfiffen.
By the way, wir erfahren dabei, dass Phil für dieses WG-Zimmer mitten in der Münchner Innenstadt 80 Mark bezahlt. 40 Euro. Das nur an alle WG-gesucht.de-Fans, die gerade irgendwie zu WG-Castings gehen für 500 Euro für 8 Quadratmeter oder so.
Wollte ich lieb von dir, Nils, dass du da nochmal einen kleinen Shoutout.
Ich fand das bemerkenswert. Und ja, die Situation eskaliert dann irgendwie so seltsam.
Genau, also die fangen dann im Prinzip an, sich zu prügeln. Und Gabi zeigt dann, als sie merkt, dass Benno vielleicht kippt in seinem Glauben, ja, zeigt sie das Foto von ihr, wo Phil Segers hinten Notizen von ihr drauf gemacht hat, wie sie im Bett ist und bla bla. Ja. Und da flippt er dann und da auch da versucht Phil Segers noch einen auf Dufte zu machen. Ja, es ist einfach nur eine witzige Fantasie. Ja. Und da flippt dann Benno völlig aus und sagt, wir gehen jetzt raus uns prügeln.
Okay, und jetzt wird's super skurril. Ja. Benno ist stinksauer und geht mit Phil Segers aus der Küche. Die anderen wollen hinterher, um die aufzuhalten. Gabi stellt sich vor die Küchentür, sagt, nee, hier geht keiner raus, lass die. Also sie will, dass die beiden sich prügeln, weil sie sich anscheinend irgendwie an Phil Segers rächen will und jetzt einfach davon ausgeht, dass Benno dem irgendwie auf die Mappe klopft und dann irgendwie das Ding gegessen ist.
Dass Benno dem auf die Mappe klopft. Ja,
also das ist so das, wovon Gabi ausgeht, deswegen will sie keinen raus. Wir sind aber die ganze Zeit in der Küche bei Gabi, der Friseursassistentin und Gung. Und diese Szene geht ewig lang, weil Gabi jetzt den anderen beiden erzählt, was wirklich passiert ist. Während sie denen ganz emotional ihre Erlebnisse erzählt, hören wir die ganze Zeit, wie Phil Segers und Benno den Flur umdekorieren, beziehungsweise einfach die ganze Zeit irgendwie Möbel durch die Gegend werfen oder was auch immer sie tun. Es wird viel geworfen, es wird viel geschrien, es ist wahnsinnig skurril. Es ist wirklich wie in einem Sketch, wie in so einem schlechten Die Dreisten Drei Sketch oder so, wo man die ganze Zeit super unrealistische Geräusche von vor der Tür hört. Es ist so seltsam. Ich habe mich wirklich kaputt gelacht.
Als würden die so Möbel einfach werfen.
Genau, als würden die so nebeneinander stehen, auf die Möbel hauen und dann so rufen, so aua, aua und so. Also es ist unfassbar seltsam.
Und währenddessen steht Gabi in der Küche und erklärt irgendwas.
Ja, sie erklärt ja, wie sie mit Phil Segers irgendwie geschlafen hat und was ihr das bedeutet hat und wie traurig sie ist und so. Also sie nimmt auch überhaupt keinen Anteil an dem, was vor der Tür passiert, sondern erzählt jetzt so ihre Story und die anderen beiden irgendwie so, Gabi? Und dann ist es plötzlich
dann hört man einen sehr lauten Schrei.
Genau. Nach und sehr langer Ruhe. Zeit ist dann ein sehr lauter Schrei und plötzlich Ruhe. Und dann denken sie doch, komm, wir gucken mal und stürmen raus. Und dann sehen wir Phil Segers in der Ecke sitzen, erschöpft.
Mit einer abgebrochenen Flasche in der Hand. Ja. Und wir sehen dann, die Kamera schwenkt dann rum und Benno liegt in seinem eigenen Kopf Blut.
In einer riesigen Blutlache.
Ja. Und dann in dem Moment, und dann rufen sie den Arzt. Mhm. Und dann klingelt es und dann denkt der Arzt, es ist aber Topfkopf, ja, die wissen will, was hier los ist. Ja. Und dann erklärt Gung ihr, weil aus irgendwelchen Gründen darf niemand wissen, dass jemand verletzt wurde, weil sie ist ja, also sie hat ja lange in der Arztpraxis gearbeitet, sie könnte ja vielleicht helfen. Ja. Aber Gung erklärt ihr, dass er nur Karate geübt hat und dabei geschrien hat.
Er hat gesagt, er hätte asiatische Kampfkunst probiert.
Ach genau, und dann kommt nämlich in dem Moment, wo sie sagt, ach na gut, und wieder gehen will, kommt der Arzt und sie sagt, kommst du auch wegen der Karate-Schreie?
Ja, das Lustige ist aber, dass da nämlich, das war glaube ich in der Folge davor, sondern in der Folge, bei Gung jetzt bei der Post als Briefsortierer arbeitet, hat er auch so eine Postuniform die ganze Zeit an.
Ja, aber es war auch schon in der Folge davor.
Und auch mit so einer Mütze, mit so einer Postmütze. Und als er ihr erklärt, das waren nur asiatische Kampfübungen, sagt sie, aha, asiatische Kampfkunst, asiatische Kampfkunst in Uniform der deutschen Bundespost, sagt Topkopf zu ihm.
Und findet sie wahnsinnig witzig.
Man muss ja auch dazu sagen, was kurz vorher noch passiert ist, das ist, dass während Gabi sich um den verletzten Benno kümmert, hat Gung mit so drei super langsam ausgeführten Karate-Schritten,
die niemanden berührt haben,
die niemanden jemals berührt haben, Phil
das ist
Segers
mein
K.O.
sehr
geschlagen.
Guter Stunt. Ja, er hat gesagt, nee, pass auf, weil er nämlich sagt, dass da, wo er herkommt, werden Kämpfe auf gleicher Augenhöhe nur mit Fäusten ausgetragen. Sag Gung,
genau,
ja, und zwar auch Kämpfe um Frauen. und wer quasi sich irgendwie andere Waffen nimmt, dem wird keine Gnade widerfahren. Wo ich dachte, okay, bringst du ihn jetzt
wie,
um,
also
oder
die,
was?
Die Bierflasche, also die,
ja,
die
genau,
abgeschlagene
genau.
Flasche.
Genau. Und daraufhin gibt's Kick, Kick, Punch.
Ja.
Nichts davon. Braucht man auch gar nicht auf Slow-Mo gucken. Hat jemals Phil Seger berührt? Trotzdem fällt er ohnmächtig zu Boden.
Also Gung macht Phil Segers richtig fertig. Das waren dann die Kampfschreie, die Topfkopf gehört hat. Ja, dann kommt Dr. Dressler und guckt sich das an, weil dann sagen auch alle, also Phil Seger sagt, ach.
Nee, das ist danach.
Nee, dass er ihn umhaut, ist ist nicht danach.
Ist bevor Topfkopf kommt.
Weil da ja Gung auch erst diese Geräusche gemacht hat.
Nein, doch. Gung, naja, ja, vielleicht war es danach, aber Gung behauptet die Geräusche, weil Gung macht, während er ihn schlägt, gar keine Geräusche. Er nimmt nur die Geräusche von vorher, die wir immer gehört haben,
auf
sich.
Aber es ist auf jeden Fall, er macht das, bevor Topkopf kommt.
Okay, aber er macht keine Geräusche dabei. Ja. Er nimmt nur die anderen Geräusche auf sich.
Genau. Und dann ist der Topf da, bla bla, und dann kommt der Dressler rein und vorher sagt der Phil Segers noch so, ach komm, ey, der Benno, das wird schon wieder, der ist schon okay. Und Benno sagt sowas ja auch irgendwie kurz, irgendwie so, als er bei Bewusstsein ist. Und dann guckt sich Dressler das an, sagt, ja, wir rufen jetzt mal bitte sofort einen Krankenwagen, weil Benno in so einer riesen Blutlage
liegt.
Das
sieht gar nicht gut aus, ja. Kinder, sagt er.
Benno liegt in so
aber auch nicht wirklich alarmiert.
Nö.
Also ihn interessiert auch gar nicht, wer hier was war.
Absolut. Und man muss auch sagen, nochmal Props ans Make-up-Department, weil Benno Bluttropfen hat, die horizontal sein Gesicht runterlaufen,
ja.
Anstatt
also,
den Gesetzen der Schwerkraft zu folgen.
Nö, da hat jemand mal überlegt, warte mal, wie geht Schwerkraft? Wenn das Gesicht zur Seite fällt, dann fließt das Blut natürlich gerade runter.
Nach links.
Ja, ne? Ja, absolut. Go.
So, und dann ja, und dann kommt der Krankenwagen, also könnt ihr die Geschichte noch irgendwie weiter erzählen. Dann kommt der Krankenwagen und Phil Segers sagt, ich will auf jeden Fall mitfahren.
Und wir erfahren auch später, warum.
Was auch so super weird ist, weil wenn ich Gabi wäre, würde ich sagen, Digga, stell dich mal schön hinten an. Ich fahre hier mit meinem Mann, mit den ich gerade für mich habe töten lassen.
Ja, aber Gabi ist irgendwie, einerseits will sie ja auch trotzdem nicht mit ihm zusammen sein und ist dann auch gefangen in ihrem Schmerz und ihrem selbst egozentrischen Ding, was sie da am Laufen hat, keine Ahnung. Und deswegen wird es dann nichts.
Genau, auf jeden Fall ist dann.
Und Phil Segers drängelt sich da auch irgendwie vor. Und
im Krankenwagen fährt dann Phil Segers mit ins Krankenhaus und dann sind wir auch im Krankenhaus irgendwann, wo Benno auf der Trage,
Bahre.
Auf der Bahre liegt. Und Phil Segers setzt sich neben ihn und quatscht super massiv
flüstert
auf ihn ein.
Flüstert ihn super druckig zu. Du darfst keinem erzählen, was passiert ist. Das würde mich das wäre mein Niederfall. Und das lohnt sich doch nicht. Und, und dann sagt er, das Letzte, was er sagt, ist, wenn du nichts verrätst, dann fasse ich Gabi nie wieder an.
Ja, wo ich auch so denke, auch ganz liebes Versprechen, weil das ist ja alleine seine Entscheidung. Also ich glaube, Gabi hat auch keinen Bock mehr auf Phil Segers.
Da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber vor allen Dingen hat das damit halt zugegeben.
Ja.
Und Benno liebt halt seine Gabi.
Ja.
Und dann hat man ihn komplett eingewickelt, man hat ihn mumifiziert. Ja. Obwohl er eine Schnittwunde am Kopf hatte. Man hat ihm die Augen zugemacht. Also er ist mumifiziert.
Ja.
Und die Schwester setzt sich neben ihn und brüllt ihn mega laut an, dass er schnell mal erzählen soll, was passiert ist. Während er mumifiziert.
Sie müssen das jetzt aufnehmen.
Übrigens haben sie auch kein normales Krankenhauszimmer mehr frei gehabt, sondern nur noch einen Verhörraum, an dem eine sehr helle Lampe in der Mitte hängt.
Ja, und dann sagt sie, ja, was ist denn passiert? Sie musste das jetzt für die Versicherung und so. Und dann sagt er so, ja, und dann sagt sie so, naja, also hier war ja dieser junge Mann, der hat das und das erzählt. Und dann erzählt sie ihm sozusagen die Aussage von Phil Segers, der behauptet hat, dass Benno vom Stuhl gefallen und mit dem Kopf auf die Tischkante aufgeknallt wäre.
Und erst macht Benno noch so einen auf das Richtigstellen und dann am Ende bleibt er aber bei der Story.
Genau, dann ist er doch.
Und weil er Angst hat, weil er einfach will, dass Gabi nicht mehr angefasst wird.
Na. Das ist Das ist das, was Benno da, während er verhört wird, irgendwie durchmacht.
Genau, und dann passiert im Prinzip die andere Story, die noch parallel passiert, ist, dass wir einmal zur verabschieden parallel das frisch getraute Paar Griese, die abends zum Bahnhof fahren wollen, um da ihren Nachtzug nach Lissabon zu kriegen. Und alle verabschieden sich und Vater hier, also der Griesemann, Meister Eder.
Gottlieb.
Der verabschiedet sich von seinem Schwiegersohn und seiner Enkeltochter Maike, weil Tanja und Henny sind jetzt schon zu Nosek ausgezogen. Ah. Und
Nosek, übrigens geile Wohnungseinrichtung, muss ich immer wieder sagen.
Hab ich gar nicht.
Da sieht man so ein bisschen mehr jetzt mal von seiner Wohnung und die ist geil eingerichtet.
Okay. Jedenfalls hofft er halt, dass irgendwie seine Tochter und sein Schwiegersohn sich wieder irgendwie zusammenraufen, auch wegen der Enkelkinder. Die Kinder sind beide traurig, bla bla bla. Dann sind wir kurz bei Nosek. Henny erwartet ihn mit Essen auf den Tisch und die fangen sofort an rumzumachen. Ja. Tanja ist dabei und sagt, wollt ihr vielleicht noch ein bisschen alleine sein, damit ihr irgendwie weil so ein bisschen, hallo, ich bin auch hier und die so und machen einfach hart weiter. Ja. Und ich dachte, okay Leute, richtiger schön auf den Tisch knallen vor dem Kind.
Aber es ist natürlich auch ein bisschen, ich glaube, Henny will auch Tanja aus dem Rennen kicken.
Die
und
sind
sagen
halt
so
einfach alle wirklich richtig hart gestört.
Ja, das stimmt.
Diese Kinder sind alle so. Oh.
Also sonst wird es ja auch keinen Spaß machen. Übrigens hat Tanja ein cooles Outfit
Spaß.
An. Spaß. Tanja,
ganz
Tanja hatte,
vorsichtig.
Tanja
ja, fand ich auch
mega
ganz
cooles Outfit in der Szene.
So ein langes Hemd mit so einem Gürtel drum und genau. So, sah irgendwie gut aus. Ja. Aber, genau. Und dann fahren die frisch getrauten Grieses mit dem Taxi weg.
Ja.
Und kommen 30 Sekunden später rückwärts wieder zurückfahren. Taxifahrer übrigens mega sauer.
Ja.
Keine Ahnung warum, ehrlich gesagt, weil egal. Und Bertha rennt weinend aus dem Auto. Alle sind, oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Und Gottlieb, Meister Eder sagt, ich kann doch nicht wegfahren, wenn meine einzige Tochter und meine einzigen Enkelkinder gerade in so einer Krise sind.
Ja.
Er hat es also nicht übers Herz gebracht, seine Familie zu verlassen. Bertha ist untröstlich, wirft ihm sofort vor, sie nie geliebt zu haben und glaubt ihm jetzt gar nichts mehr. Und er sagt, wir können doch in 2 oder 3 Wochen fahren. Ich verstehe sie ein bisschen,
ja,
weil ich es relativ hart finde, wirklich vom losgefahrenen Taxi wieder zurückzufahren.
In dem Moment, dass alles einem aufhört.
Zumal es für Bertha nicht nur eine Reise ist, sondern auch das Loseisen von ihrer Mutter, dieses Freikämpfen aus dieser kafkaesken Lebenssituation.
Ja.
Ich bin sehr neidisch auf Bertha gewesen,
ja,
deswegen habe ich ihren Schmerz so gut verstanden, dass sie wieder zurück muss in die Lindenstraße.
Sie lässt einen nicht los, sie hält einen fest, sie lässt einen nicht aus ihren Fängen. Was mir bei der Szene am meisten aufgefallen ist, ist, es kommt ja erst die Mutter, also Lydia kommt ja erst raus zum Taxifahrer, der da auf die beiden wartet und sagt irgendwie, ja, die kommen gleich und dann sagt er, ja, mir ist egal, ich warte hier, ich habe schon 8,50 Mark auf der Uhr. Und bis Wartezeit Taxi 8,50 Mark, da muss der schon mindestens eine halbe Stunde da stehen. Wer lässt denn ein Taxi so lange stehen und warten?
Naja.
Das fand ich.
In der Lindenstraße gibt es immer viel zu tun.
Das hat mich beeindruckt. Und dann kommen wir noch zum großen Finale dieser Folge, die natürlich für alles, ich will nicht sagen entschädigt hat, denn es war ja alles sehr, sehr gut davor, aber das Finale dieser Folge müsste, wenn mich nicht alles täuscht und meine Intuition mich nicht im Stich lässt, auch in den Lindenstraßen Annalen eine Legende sein. Die Kling ist ja, die liegt im Bett und denkt, Mensch, was hier alles passiert ist, was hier los ist in diesem Haus, Sodom und Gomorra, Krankenwagen, der eine fährt im Taxi weg, kommt zurück, was ist hier los, bla bla, und labert ihren Mann voll, der wie immer denkt, oh Mann, halt doch einfach mal die Fresse, und dann sagt die Kling, oh Gott, ich habe vergessen, beim Dressler den Herd auszumachen. Und
Bügeleisen.
Oder das Bügeleisen auszumachen. Und dann sagt er, ist doch scheißegal, passiert doch jeder Hausfrau mal. Nein, ich habe das auf jeden Fall angelassen, ich muss das jetzt ausmachen gehen. Und dann zieht sie sich irgendwie einen Morgenmantel über und geht rüber ins Haus von Dr. Dressler, um da das Bügeleisen eben auszumachen. Und dann kommt sie rein und als sie reinkommt, hört sie schon Geräusch. Und weil sie will eigentlich hochgehen, hört dann aber aus der Praxis ein Geräusch. Sagt so, hallo, ist da jemand? Und dann macht sie die Praxistür auf und macht Licht an und sieht, dass der Medikamentenschrank offen ist. Und dann sagt sie auch, na, der Schrank ist ja offen. Und dann bekommt sie eine Aktentasche, glaube ich.
Auf den Kopf getippt.
Auf den Kopf gelegt.
Ja.
Für eine Sekunde und wieder weggenommen.
Genau.
Woraufhin sie erst zusammenzuckt und dann sich langsam hinlegt auf den Boden. Dann noch guckt, wer ihr die Aktentasche auf den Kopf gelegt hat. Dann noch sagt, du. Und dann einschläft.
Wer diese unfassbar fantastische Szene sehen möchte, geht auf unseren Twitter-WiMAV-Kanal.
Unter @WiMAV war weg.
Weil WiMAV schon weg war. Da habe ich es gestern Abend gepostet. Ich habe es auch mit meinem Maria J. Lorenz Twitter-Account auch nochmal retweetet.
Ich
du hast
auch
es auch retweetet.
Ja.
Also ihr findet es dort. Ich habe diese, wir haben diese fantastische Szene, wenn ihr auf Twitter nicht seid, mein Gott, es ist umsonst, legt euch halt einen Account an.
Oder geht auf Dailymotion.
Ja, und guckt euch die Folge an.
Ans Ende der Szene, ans Ende der Folge.
Oder kauft euch doch einfach die DVD-Box. Wir haben diese 2,5 Meter an DVD-Boxen ja zu Hause.
Na.
Ich bin sehr, sehr, sehr emotional, dass wir die haben. Und kann das nur empfehlen.
Ja, da sind alle Extras drauf. Alles, was es jemals irgendwie an Extras gegeben hat, ist auf diesen DVD-Boxen drauf.
Sag mal, liebe Lindenstraße, falls ihr uns zuhört, irgendwer, der bei euch arbeitet.
Ja.
Dürfen wir, wenn wir jetzt so einen Live-Abend machen mit Publikum, dürfen wir dann so alte Folgen, ich sag mal so mit 100, 150 Leuten, dürfen wir das dann live zeigen mit und zusammen mit dem Publikum gucken, ein bisschen schon kommentieren und danach besprechen? Das frage ich euch jetzt hier, ob ihr uns dafür die Erlaubnis gebt.
Stimmt,
oder was wir da machen müssen.
Weil wir überlegen ja auch im nächsten Jahr, WiMAV mal live ins Land zu bringen.
Genau. Und ich glaube aber, die Lindenstraße ist ja ein sehr beliebtes Format.
Ja.
Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir dann vielleicht live nur eine Folge gucken, die so mitkommentieren schon live. Also ihr werdet dann einfach mal hören, live, wie es sich anhört, wenn meine Augen sehr doll rollen. Das ist ein sehr besonderes Geräusch.
Ja.
Und danach werden wir die dann auch noch besprechen.
Ja.
Und auch eure wichtigsten Fragen uns natürlich anhören. Aber liebe Lindenstraße, dürfen wir das?
Nochmal ganz kurz. Die Szene, wie Else Kling, also wir haben es ja jetzt so erzählt, wie es aussieht. Was es sein soll, ist, dass ihr jemand was über den Kopf zieht
und sie in Ohnmacht fällt. Ja.
Aber sie legt sich wirklich in aller Seelenruhe.
Aber weißt du, wie diese Szene funktionieren könnte, wenn man die schnell vorspult? Ja. Dann hat die eine normale Geschwindigkeit.
Das müssen wir mal versuchen. Die nimmt sich so viel Zeit, sich hinzulegen, das ist wirklich der absolute Hammer. Jetzt ist natürlich, dann sagt sie, du, wir sehen ja nur sie, wir sehen nicht, wer es war. Und dann geht der Cliffhanger los. Jetzt ist natürlich die Frage, bis zur nächsten Folge, meine Freundin, heißt die Lindenstraße, wenn wir dann die Folgen danach sehen werden, da wird das ja dann aufgelöst. Es kann ja eigentlich nur einer gewesen sein, oder? Es kann ja eigentlich nur Dresslers Sohn gewesen sein.
Aber dann würden sie doch nicht so ein Geheimnis draus machen.
Aber sie haben doch die letzten Folgen schon so angemeldet.
Oder Topfkopf.
Nein, sie haben doch die letzten Folgen immer so angemeldet, dass der Sohn jetzt so fertig ist und da immer einsteigt in die Praxis, um alles zu verkaufen und so.
Ja, ich weiß nicht, aber ich fände es so offensichtlich.
Interessant ist auch, dass die
Obwohl sie ja duzt. Topfkopf würde sie, glaube ich, siezen. Was mir jetzt noch einfällt, ist vielleicht die Tochter von Topfkopf.
Beate? Nein. Interessant, apropos Beate. Du hast heute gesagt, dass du findest, dass die einzig normalen Leute in der Lindenstraße die Sarikakis sind.
Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das sind die einzigen, die mir bis jetzt sympathisch sind.
Ja.
Und da hast du gesagt, wart's mal ab.
Ja.
Und dann war ich super traurig, weil das mein einziger Anker war.
Ja, und alle, die Lindenstraße kennen, lachen sich wirklich gerade kaputt.
Und ich hoffe, dass ihr euch darüber freut, dass ihr auf meine Kosten euren Vorfreudelacher habt, wie ich noch mehr leiden
dann,
werde in der Zukunft. Freue ich mich.
Du hast doch dann auch irgendeine Frage noch aufgeschrieben, die du mir stellen wolltest an der Stelle.
Ob du jemanden magst in der Lindenstraße.
Ja. Ich mag viele in der Lindenstraße. Ich mag Dressler jetzt noch. Ich finde Dressler irgendwie in diesem frühen Stadium sehr, 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 sehr gut. Ich mag Hans. Hans mag man immer. Ich mag auch Helga.
Die sind übrigens jetzt seit, glaube ich, mittlerweile 5 oder 6 Folgen nicht mehr da gewesen.
Das stimmt. Jetzt waren sie ja kurz.
Ja, Willi kurz. Aber das, aber so eher so ein bisschen, ja, die müssen wir mal wieder zeigen, aber nicht, haben ja überhaupt nicht teilgenommen.
Ich mag. Im jetzigen Stadium mag ich noch, ich mag Franz auch irgendwie.
Wer ist Franz?
der Mann von Henny.
Ach ja, der. Der ist halt, ja, der ist mir zu, der hat mir zu wenig Rückgrat, aber die, was mich am meisten fertig macht, ist, dass niemand jemals einen Dialog führt, den es im wahren Leben geben würde. Ohne dass der andere denkt, okay.
Ja, aber das wahre Leben ist ja auch, warum denn das wahre Leben? Das, es gibt ja nichts Langweiliges als das wahre Leben.
Ja, aber dann verkleide dich nicht als das wahre Leben.
Aber es sieht ja auch gar nicht aus wie das wahre Leben. Alles ist doch total künstlich an der Lindenstraße. Das ist doch nicht das wahre Leben. Es geht
doch zum Beispiel, als Bertha und Lydia abends zusammensitzen und Lydia ihr noch ein Stück aus der Bibel vorliest.
Darf ich übrigens kurz überlegen? Das macht sie ja zum Abschied für Bertha. Liest sie ihr irgendeine Stelle aus der Bibel vor, die sie mit auf den Weg geben will. Da habe ich überlegt, das müsste man sich eigentlich völlig unangemeldet angewöhnen. Für so Freunde, wenn die irgendwie gehen oder in Urlaub fahren, dass man dann sich nochmal abends trifft und dann einfach wortlos und man so die Bibel rausholt und so aufschlägt und dann so. Und Jesus.
Ja. Und Lydia war übrigens im Filmstudio Babelsberg und hat sich die comically größte Bibel geholt, die sie gefunden hat.
Nur der WDR hat auch einen sehr guten Fundus, möchte ich an der Stelle mal bemerken. Da mussten sie nicht extra bis Babelsberg
führen. Ich kenne halt nur Babelsberg. Ich bin Ossi, wir hatten ein Filmstudio.
Aber die Lindenstraße wird in Köln
Babelsberg.
Wird in Köln produziert.
Babelsberg.
Wir beide müssen auch unbedingt noch in die Lindenstraße, bevor sie nicht mehr produziert wird.
Jetzt hör doch auf, es ist offensichtlich, dass sie uns
ja
da nicht haben
du
wollen.
Du hast ja gesehen, ja, die wollen uns wirklich nicht da haben.
Nee,
ne?
Die wollen uns definitiv nicht
also
da
jetzt
haben.
Jetzt wären wir ja schon längst da gewesen.
Natürlich.
Ja, die wollen uns nicht da haben. Nee. Schade.
Wir waren aber im Set.
Das stimmt, aber ich dachte, dass wir beide nochmal für die Ewigkeit in der Lindenstraße. Aber
jetzt finde ich es auch langsam peinlich, Nils.
Ja, es ist auch peinlich. Ich
jetzt
auch,
ist gut.
Es ist auch gar nicht bettelnd gemeint. Ich fand's aber.
Aber es fühlt sich so an.
Nee, gar nicht.
Ich will nicht mehr hin. Wer uns nicht will, den wollen wir eh nicht. Die haben nur Angst vor guten Einschaltquoten. Weil unsere komplette Community, die hunderte von tausenden Menschen, die uns jede Woche hören, würden das dann nämlich gucken und dann müssten sie sich aber nochmal richtig umgucken an der Verlängerungsfront. Ja. Aber wer uns nicht will, den wollen wir auch nicht.
In diesem Sinne, wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht in der nächsten Folge, meine Freundin aus der Lindenstraße. Wer ist bei Dressler in die Praxis eingestiegen? Wir werden es das nächste Mal rausfinden, wenn wir hier für euch wieder die beste deutsche Serie aller Zeiten gucken. Ich habe, wie gesagt, ich habe heute wirklich gedacht, schade, dass die eingestiegen ist. Das ist echt eine coole Serie. Mir hat es richtig Spaß gemacht heute.
Aber
nicht nur ironisch, auch Ich fand die gerade die erste Folge von den beiden, die wir heute
aber
geguckt haben.
Aber dass du es nicht ironisch sagst, das wissen wir doch jetzt alle nicht.
Gerade die erste Folge von den beiden, die wir heute geguckt haben, mit diesen ganzen, ich fand es so cool, wie sie am Anfang das geschafft haben, da so eine Ensemble-Sache draus zu machen, dass da alle bei den Beimers im Wohnzimmer sitzen und so. Das fand ich, das hat mir gut gefallen.
Bande fürs Leben.
Ja, das war irgendwie, man merkt, dass auch die Autoren so in die Serie reingewachsen sind und jetzt so langsam irgendwie.
Aber Nils, wenn wir jetzt so weiter gucken, wirst du nichts zu Ende schaffen, bevor du gestorben bist.
Ich verstehe nicht.
Na, wir werden die nie schaffen. Also du brauchst sie auch nicht unendlich lang sein.
Doch. Ich möchte, dass die mich immer begleitet.
Okay.
Ich möchte aber auch, dass du mich immer begleitest. Das ist mir wichtiger.
Wir wollen eigentlich eh nicht sterben.
Na eben. So. Und mit diesem schönen Schlusswort verabschieden wir euch und uns.
Ich bin heute übrigens in Gönnerlaune.
Oh, kleine Gönjamin oder was? Das darf man nicht sagen, weil es ein Kollegawort ist.
Das ist echt schade, es ist ein lustiges Wort. Ich hasse dich, Kollege, dass du uns das Wort weggenommen hast. Ich bin heute gönnerisch, ich sage, ich will, dass ihr alle nicht sterbt.
Achso, hast aber heute die Spendierhosen, die ewiges Leben-Spendierhosen an.
Ja.
Da freue ich mich sehr, ich hoffe ihr auch. Und was das bedeutet, ewig zu leben, bedeutet ja auch, dass wir für immer Lindenstraße gucken werden. Also Win, Win, Win für uns alle.
Solange ich mit dir zusammen sein darf, würde ich das machen.
Ich danke dir auf jeden Fall für diese sehr schöne Folge heute, Maria. Das hat mir einen Riesenspaß gemacht.
Ich danke dir nicht. Aber ich war hier.
Und unser Twitter-Account habt ihr ja schon gehört. Da könnt ihr uns gerne antwittern, wenn ihr irgendwas wissen wollt.
Ja, twittert
oder,
uns mal an und dann holt ihr euer Bandabspielgerät oder was ich da auch immer vorhin gesagt habe.
Man kann doch antwittern.
Klar.
Ja, ich kann auch @replyen sagen.
Mhm.
Oder ihr könnt uns
ja,
da
aber
auch,
Reply ist ja eine Antwort.
Ihr könnt uns da auch irgendwie Nachrichten schicken, was auch immer erwähnen.
Auch mal wieder, wenn ihr euch so wünscht. Das hat heute sehr gut funktioniert. Also
das stimmt.
Ich setze es jetzt mal in die Welt raus.
Ja.
Kevin Kühnert und Pokerbeats von wollen kommen und Pokerbeats will sich dafür sogar eine Hose anziehen, was ich überhaupt nicht verstehe, aber wir sind da offen für.
Absolut. Uke hat seine ja letztes Mal hier ausgezogen. Pokerbeats zieht seine dann wahrscheinlich hier an. Und
Uke hat die hier gelassen, die zieht jetzt Pokerbeats an, das ist jetzt eine stille Hose. Das ist
eine Wanderhose.
Nee, eine stille Hose.
Die Wanderhose. War das nicht so ein Film mit?
Ja, die Wanderhure. Ja. Aber die stille Hose ist wegen stille Post, die wird so weitergegeben. Ach so, ich dachte, und am Ende ist sie ein Rock.
Achso, ich dachte wegen stille Treppe. Ich war gerade bei der Supernanny.
Nee, aber das machst du jetzt gleich nicht.
Die stille Hose, du ziehst jetzt die stille Hose an, damit du mal ruhig bist.
Damit dein Penis jetzt ist mal Feierabend.
Achso, jetzt, wo sind wir denn jetzt schon wieder zum Penis gekommen?
Weil wir die stille Hose anhaben.
Ja, aber das ist doch, wir waren doch gerade bei der Supernanny, da kann man doch nicht zum Penis kommen.
Ach, das ist diese Strenge mit den glatten Haaren, ne? Ja, komm, jetzt aber gut. Die kommt wirklich nicht zum
macht
Penis.
Macht die nicht einen Erziehungspodcast bei Mit Vergnügen?
Hoffentlich.
Ich glaube ja. Wie hieß sie? Katharina Saalfrank. Ich habe es nie verstanden. Manchmal haben sie Katharina Saalfrank genannt, manchmal haben sie Katja Saalfrank genannt.
Ja, Katja ist doch ein Spitzname von Katharina.
Echt? Mhm. Ich dachte immer, Katja wäre ein Eigenname.
Ist es auch. Aber es ist auch ein Spitzname von Katharina.
Nils ist ja die Kurzform von Nikolaus.
Und mit diesen Worten schicken wir euch in den Abend.
Sind wir also schon wieder bei der Route. Macht es gut und ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken.
Wie er immer das letzte Wort haben muss, ne?
Aber wir haben das mit der E-Mail noch nicht gesagt.
Okay, die E-Mail.
Guck mal, wenn die Leute uns jetzt, wenn jetzt jemand das zum ersten Mal hört und uns eine E-Mail schicken will, dem müssen wir doch die Chance geben. Du hast auf jeden Fall das letzte Wort heute. Aber wir müssen noch diese E-Mail-Chance, müssen wir den Leuten, den Menschen da draußen noch geben. Weißt du, was ich mich heute gefragt habe?
Meinst du, das war heute die erste Folge von irgendwem?
Das wäre sensationell. Das wäre krass. Ich würde gern wissen, ob die im Fundus von der Lindenstraße, ob die da noch die alten Klamotten, das habe ich mich die ganze Zeit bei diesem Totem-Moustache-Pullover gefragt.
Und ich will den von Henny, als sie ihren Koffer gepackt hat.
Der war cool. Oh, der war richtig cool. Dieser rosa Pullover mit diesem weiten Kragen.
Mhm.
Der
war Hammer. Und mit dem breiten Bündchen.
Na, aber ich würde gern wissen, ob es im Kostümfundus noch die alten Klamotten gibt. Naja, das nur mal als kleine Frage noch an die Lindenstraße, um vielleicht dieses zerbrochene Geschirr wieder zu kitten, dass diese vermeintliche Einladung, die eine Nicht-Einladung war, an uns wieder gut zu machen. Wir hätten gern für Maria den rosa Pullover und für mich den toten Pullover.
Und wenn ihr Maria richtig gern habt, findet ihr den Pulli nicht, den er will.
So, jetzt aber. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter
vimav@poolartists.de.
Hast du kurz gezögert gerade, weil erst deine E-Mail-Adressenstimme einlegen musstest?
Nee, weil ich war jetzt, wie du vielleicht mitgekriegt hast, letzte Woche nicht dabei, weil wir beide nicht da waren. Und die Woche davor nicht dabei, weil es Uke gemacht hat. Und die Woche davor nicht dabei, weil du es alleine gemacht hast. Und es ist einfach eine Weile her. Ich bin ein bisschen eingerostet.
Okay. Ja. Dann bin ich ja froh, dass wir das heute am Ende noch durchexerziert haben, damit wir mir dann hier einen Gast haben.
Exerziert,
damit wir einen Gast haben, das wäre ja unangenehm, wenn du dann da so ins Stocken kämst bei der E-Mail-Adresse.
Ja,
das wollen wir
krass
nicht.
Krass peinlich.
Also schreibt uns gerne und wir wünschen euch jetzt noch eine ganz wundervolle Zeit, egal was ihr macht, morgens, mittags, abends. Macht es gut, hört uns nächste Woche, bleibt uns gewogen, seid nächste Woche wieder dabei, ab jetzt wieder regelmäßig, jede Woche WIMAV. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank und in den Tag, die Nacht oder welche Uhrzeit auch immer verabschiedet sie nun yours truly, Maria Lorenz. Viel Vergnügen.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
WIMAV?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
WIMAV? WIMAV?